Moin Moin und Glück auf, liebe Zuhörer. Moin André.
Moin Micha.
Ist jetzt eine Woche her, dass wir in Hamburg zusammensaßen. Unsere erste Aufnahme an einem gemeinsamen Ort. Ja, und jetzt sind wir bei GK009 und ich bin wieder in Kiel, du bist in Hamburg. Also wie üblich nehmen wir wieder über die Distanz auf. Ja, ich hatte, mir ist beim Schneiden der letzten Episode aufgefallen, dass wir verdammt viele Dinge gar nicht angesprochen haben, die ich an sich in dem Kontext noch irgendwie hätte ansprechen können. Hab mir auch schon ein paar davon notiert. Also vielleicht setzen wir es irgendwann mal fort. Also wir hatten ziemlich viel über die Promotion gesprochen, ne? Und Doktorandenprogramme und so weiter und dann nicht mehr so viel über den Hochschulbetrieb als solches und unsere Erfahrungen als Beschäftigte an einer deutschen Hochschule. Ja, genau, vielleicht wenn wir wann anders nochmal Lust haben, können wir da ja vielleicht nochmal ansetzen. Ansonsten die letzte Aufnahme war der erste Einsatz von Hardware, die wir jetzt hier nicht verwenden, wenn wir über die Ferne aufnehmen. Das hat auch alles ganz gut geklappt. Also wir hatten nicht den Hall, den ich befürchtet hatte. Und es klang unterm Strich ganz okay. Ich persönlich muss noch ein bisschen an meiner Mikrofondisziplin arbeiten und dann nicht so viel reinatmen. Aber ich glaube, man konnte alles verstehen. Und das war ganz, ja, war, was die Audioqualität anbetrifft, schon mal ganz okay. Dafür, dass wir noch Anfänger sind. Gut. Ja, ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen. Wir wollten in der letzten Episode eigentlich über die beiden Preise sprechen, die jetzt die letzten Wochen oder schon Monate zumindest bekannt gegeben wurden. Also zum einen der IG-Nobelpreis. Der wurde im September, ich weiß nicht, wann der bekannt gegeben wurde, aber die Zeremonie, die muss irgendwie schon Mitte, Ende September gewesen sein. Und dann kurz später, irgendwann Anfang Oktober, wurden die Nobelpreise bekannt gegeben und im Rahmen dessen dann eben auch der Wirtschaftspreis in Erinnerung an Alfred Nobel. Und ja, genau, darüber wollten wir dann in dieser Episode sprechen. Und wir fangen mal an mit dem IG-Nobelpreis. Den habe ich vorbereitet. Ich nehme mal an, du hast das Paper gar nicht gelesen, ne?
Nee. völlig unvoreingenommen.
Ist ganz interessant. Also der, der Slogan oder die, nicht Catchphrase, aber der oder Claim dieses IG-Nobelpreises ist ja sowas wie Forschung, die Leute erst zum Lachen bringt und dann zum Nachdenken oder so. Und in diesem Jahr war es so, also es gibt verschiedene IG-Nobelpreise in verschiedenen Wissenschaften und der eine Preis, den ich mir angeschaut habe, das ist der in den Wirtschaftswissenschaften und verliehen wurde der in diesem Jahr an Forscher aus den USA, Kanada, Singapur und China, glaube ich. Das habe ich mir nicht notiert, aber die Namen sind Liang, Brown, Lian, Harnik, Ferris und Keeping. Mhm. Die haben einen Artikel veröffentlicht namens Righting a Wrong, Retaliation on a Voodoo Doll Symbolizing an Abusive Supervisor Restores Justice.
Wow. Das,
ja, genau.
Für den Titel braucht man wirklich dann 7 Autoren, glaube ich.
Ja, das Ding ist erschienen in einem Journal, das ich vorher noch nicht kannte, The Leadership Quarterly. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein Ökonomie-Journal so richtig ist. Also wie gesagt, das ist der Preis.
Kenne ich auch nicht. Vielleicht eher dann so im Bereich Business Administration. Klingt zumindest so.
Ja, oder sogar sowas wie Sozialwissenschaften oder sogar Psychologie. Ich meine, die Übergänge sind da ja oft schwimmend, ne? Vielleicht ist es ein kleines Journal, das ist jetzt die 29. Ausgabe, sehe ich. Also ist nicht so ganz jung. Da hatte ich mich auch ein bisschen drüber gewundert. Also es ist Da steht Ig Nobel Prize in Economic Sciences. Aber wie gesagt, also ich habe das Gefühl, es ist so eher sozialwissenschaftlich, wenn nicht sogar psychologisch. Und ja, vielleicht haben sie es irgendwie ja so eingeordnet, um denen jetzt diesen Preis noch geben zu können. Und wie du gleich sehen wirst, es geht um ja, es geht um das Berufsleben, so gesehen, und dann kann man es vielleicht als ökonomisches Paper bezeichnen. Ich glaube, das Ding ist Open Access. Ich habe es nicht genau kontrolliert, aber ich habe das von zu Hause geladen und war nicht irgendwie über VPN im Campusnetz oder so. Mhm. Also von Springer gibt es ja das Science Direct, worüber man ziemlich viele Artikel bekommt. Und aber wenn man das von der Hochschule aus macht, kriegt man ja nicht unbedingt immer so mit, ob das jetzt frei zugänglich ist oder nicht. Und das hier hatte ich von zu Hause aus runtergeladen und somit müsste das Open Access sein. Also was die gemacht haben, ist, ist Folgendes. Es geht um das Verhältnis zwischen einem Vorgesetzten und dessen Untergebenen, oder wie sagt man, ja, Mitarbeiter, auf einer niedrigeren Hierarchieebene. Und wenn der Vorgesetzte sich respektlos oder beleidigend gegenüber dem Untergebenen verhält, ja, also deswegen der im Untertitel steht, Moment, wo war's? Achso, Abusive Supervisor. Mhm. Ja, also ein, ja, wie übersetzt man Abusive?
Ja, also der eben seine Macht missbraucht, würde ich verstehen, ne?
Ja, genau. Also ein Vorgesetzter, der den Untergebenen beleidigt, vielleicht vor anderen beleidigt oder bloßstellt oder ja, eben genau seine Macht ausnutzt.
Vielleicht übergriffig wäre vielleicht auch irgendwie eine Übersetzung von Abusive an der Stelle, ne?
Oder ja, oder so. Ja. Also Beispiele gibt es wahrscheinlich sehr viele, da müsste sich jeder was drunter vorstellen können. So, und dann ist die Überlegung, wenn sowas stattfindet oder wenn es ein solches Verhältnis gibt, mit dem der Untergebene dann offensichtlich ja, unglücklich ist, dann neigt ein solcher Untergebener vielleicht dazu, sich irgendwie an dem Vorgesetzten zu rächen. Ne? Hm. Also deswegen Retaliation, so wie es im Untertitel steht. Und die Motivation dahinter ist möglicherweise die, dass jemand, der beleidigt wurde oder falsch behandelt wurde, dass der so versucht, irgendwie Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ne, also wenn dein Vorgesetzter sich dir gegenüber falsch verhält, dann nimmst du das wahr als als Ungerechtigkeit. Mhm. Ja,
das heißt, du fühlst dich sozusagen nicht nur persönlich irgendwie benachteiligt, sondern du nimmst es auch sozusagen als Verstoß gegen ein allgemeines Prinzip wahr. So ist das dann zu verstehen.
Könnte sein, das allgemeine Prinzip ist dann vielleicht sowas wie der normale Umgang zwischen zwei Leuten.
Ne? Dass es dir eben zu sagen, nicht nur unbedingt um dich selbst an der Stelle geht, sondern auch allgemein eben um das Prinzip, was verletzt ist. Und das eben auch vielleicht dazu führt, dass du dich unwohl in der Situation fühlst.
Genau. Ja, also man könnte ja vielleicht, also in meinem Fall wäre das so, ich bin der es gibt einfach bestimmte universelle Grundsätze für so das menschliche Miteinander. Und die sind unabhängig von Hierarchieebenen. Ne? Also ob sich zwei Leute auf unterschiedlichen Hierarchieebenen befinden oder nicht, ist in vielerlei Hinsicht egal. Es gibt einfach bestimmte,
bestimmte Grundsätze des menschlichen Zusammenlebens sozusagen.
Genau. Ja. Ne? Und wenn die beiden Personen, um die es geht, sich aber auf unterschiedlichen Hierarchieebenen innerhalb eines Unternehmens zum Beispiel befinden, dann kann der Vorgesetzte sich möglicherweise herausnehmen, sich selber nicht an diese Grundsätze zu halten. Ja. Und so gesehen empfindet der Untergebene das dann als Ungerechtigkeit. Und diese Ungerechtigkeit will er oder sie dann wieder ausgleichen und greift deswegen zu irgendwelchen Maßnahmen, die mit zum Beispiel Rache zu tun haben, um irgendwie diese Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ne? Aber möglicherweise sind das dann irgendwelche Aktionen, die eher eskalierend wirken oder die nur zu einer weiteren Ungerechtigkeit führen, die aber die ursprüngliche Ungerechtigkeit dann nicht ausgleichen. Und unterm Strich ist das möglicherweise komplett kontraproduktiv. Ne? Und fällt dann vielleicht auch auf einen selber zurück. Weil unbeteiligte Dritte möglicherweise gar nicht nachvollziehen können, warum du das Bedürfnis hast, dich zu rächen. Oder was auch immer es ist. Ne? Aber es ist möglicherweise irgendwie destruktiv.
Ja.
So. Und die Überlegung hier war, wenn solche Untergebenen eine Voodoo-Puppe haben, an der sie sich ein bisschen austoben können. Also die Voodoo-Puppe soll dann natürlich den Vorgesetzten darstellen. Diese Voodoo-Puppe kann dann von den Untergebenen genutzt werden, um sich an dem Vorgesetzten zu rächen. Dann soll das auch dazu führen, dass die Untergebenen das Gefühl haben, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt worden ist.
Aha.
Ja, obwohl der Vorgesetzte davon natürlich gar nichts mitbekommt.
Das heißt, es ist auch nicht so, dass jetzt die Voodoo-Puppe vom Vorgesetzten den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird, um
ganz und gar nicht.
Sozusagen dazu zu bewegen, auf diesem Weg ihren Ärger rauszulassen, ihren Frust zu kompensieren.
Ja, genau. Also die Vorgesetzten haben da gar nichts mit zu tun. Also was die Forscher gemacht haben, die haben das Experiment aufgebaut und haben sich so um die 200 Teilnehmer gesucht. Die mussten dann natürlich nach dem Experiment auch wieder ein paar Datensätze rausschmeißen aus verschiedenen Gründen, aber hatten so ungefähr 200 Leute, deren Datensätze sie dann ausgewertet haben. Und was sie gemacht haben, also genau genommen war das Experiment unterteilt in irgendwie zwei verschiedene Arten. Der Unterschied ist jetzt hier nicht so relevant. In beiden Fällen haben die unterschiedliche Teilnehmer organisiert, jeweils so um die 200. Ich glaube, beim zweiten Teil haben sie das irgendwie über die Uni oder so gemacht und bei Teil 1 haben sie die Teilnehmer über irgend so ein Angebot von Amazon organisiert. Es gibt, ich glaube, Amazon Turk heißt das oder so. Mhm. Also MTURK stand so im Paper. Ich habe jetzt nicht recherchiert, was das ist, aber scheinbar kann man darüber Teilnehmer für solche Experimente bekommen.
Okay.
Ja. Genau. So, und das Experiment, also diese Teilnehmer, die haben online an diesem Experiment teilgenommen. Das heißt, die hatten auch gar keine richtige Puppe, sondern die hatten eine virtuelle Voodoo-Puppe. Ja, also die, denen wurde so eine Puppe angezeigt und die sollten überlegen, ob sie mal einen Vorgesetzten hatten, der sich ihnen gegenüber schlecht verhalten hat. Mir persönlich würde es da nicht schwer fallen, mir wen einfallen zu lassen. Da gibt es ein paar. Wenn du sagst, ja, ich habe da jemanden, dann bist du schon mal einen Schritt weiter, dann kannst du an einem eigentlichen Experiment teilnehmen und dann wird dir so eine Voodoo-Puppe angezeigt auf dem Monitor und dann sollten die der Puppe den Namen des Vorgesetzten geben oder ehemaligen Vorgesetzten und hatten dann irgendwie drei verschiedene Werkzeuge. Also ich glaube einmal irgendwie so Nadeln, dann irgendwas mit Feuer oder so, ein Streichholz und irgendwie noch was Drittes, irgendwie so Klammern oder
aber
so.
Aber die Puppen sahen optisch alle gleich aus. Also sozusagen die Zuordnung zum Vorgesetzten erfolgte nur über die Namensgebung.
Ja, also ich glaube, die konnten nicht irgendwie gestaltet werden. Nee, das war, ich habe da jetzt kein Bild von gesehen.
Das ist ja auch ein Effekt, der irgendwie noch eine Rolle spielen könnte. Ne? Achso. Das eben noch die Befriedigung erhöht, wenn man vielleicht der Voodoo-Puppe noch ein Bärtchen verpasst, wenn der Chef irgendwie Bartträger ist oder sowas.
Ja, dann hätte man vielleicht kontrollieren müssen.
Oder eben mit Foto vorne drauf, das
ja.
Könnte man sich ja auch prinzipiell vorstellen.
Ja, so, müsste man vielleicht kontrollieren, welche Vorgesetzten einfach von Natur aus so einer Voodoo-Puppe am ähnlichsten sehen.
Aber, oder so, ja.
hat da meines Wissens nicht stattgefunden. Also die haben wirklich nur, ein Bild war nicht dabei, keine Ahnung, wie die aussahen, die Voodoo-Puppen. Es wurde nur beschrieben, dass die irgendwie drei verschiedene Werkzeuge hatten, die sie nutzen konnten, um dann dieser virtuellen Voodoo-Puppe, naja, letztendlich Gewalt anzutun. Und es gab natürlich auch irgendwie eine Kontrollgruppe, oder es gab drei Gruppen, ne? Es gab die eine Gruppe mit, ich hatte mal so einen Vorgesetzten und ich mache das jetzt hier mit der Voodoo-Puppe, um mich an dem zu rächen. Dann gab es die zweite Gruppe mit, ja, ich hatte mal so einen Vorgesetzten, aber ich unternehme jetzt hier keine Racheaktion mit Hilfe dieser Voodoo-Puppe. Und dann gab es noch die dritte Kontrollgruppe mit, hatten gar nicht so einen Vorgesetzten. Und
die wurden jeweils dann zufällig, zufällig kann ja in dem Fall nicht sein, aber wurden innerhalb der Kontrollgruppen dann die Leute zufällig für das Experiment gewonnen? Oder wie kommen jetzt diese drei Gruppen genau zustande? Wurde einfach erstmal ein großer Pool zunächst mal zufällig gesammelt und dann wurde auf Grundlage der vorhandenen Erfahrungen dann die Leute in die drei Untergruppen aufgeteilt oder wurden von vornherein eben nur eine gewisse Anzahl an Leuten pro Untergruppe gesucht?
Nee, so wie ich das in Erinnerung habe, haben die einfach eine Gruppe von Teilnehmern gesucht und die haben sie dann anschließend unterteilt, weil sie vorher gar nicht wussten, zu welchen Gruppen die am Ende dann gehören würden.
Okay, also die Merkmale waren eben zum Zeitpunkt der Suche nicht erkenntlich.
Genau, ja. Also
deswegen sind die Gruppen vermutlich auch nicht gleich groß.
Gehe ich von aus, wobei ich mich nicht daran erinnern kann, dass das genauer beschrieben gewesen wäre. Die Kontrollgruppe, die keinen so einen Vorgesetzten hatte, Ich glaube, die sollten dann die Voodoo-Puppe irgendwie, die sollten der dann keinen Namen geben, sondern nur irgendwie Nobody oder so drüber schreiben oder irgendwie so. Ist jetzt auch schon über eine Woche her, dass ich das gelesen habe. Die Details fallen mir jetzt nicht unbedingt alle ein. Aber das war im Wesentlichen das Vorgehen. Ne? Also alle, die haben jeweils bei sich zu Hause am PC, sind so Schritt für Schritt durchgegangen, haben selber angegeben, ob sie mal einen Vorgesetzten hatten, zu dem sie ein schwieriges Verhältnis hatten. Und wenn ja, dann konnten sie entweder die Voodoo-Puppe nutzen oder auch nicht. Und was sie letztendlich herausgefunden haben, ist, dass diejenigen, die sich dann an dieser Puppe ein bisschen austoben konnten, tatsächlich anschließend weniger das Gefühl hatten, dass da immer noch eine Ungerechtigkeit vorherrscht. Ja, also die von ihnen empfundene Ungerechtigkeit wurde dadurch scheinbar abgemindert. Ja, obwohl der Vorgesetzte davon natürlich überhaupt gar nichts mitbekommen hat. Und dass die Messung dieses subjektiven Ungerechtigkeitsgefühls, die war ein bisschen komisch. Das hatte irgendwie zu tun mit, die haben irgendwie so einzelne Wortfragmente oder Silben bekommen und die mussten sie dann zusammensetzen zu Wörtern. Und je nachdem, was für ein Wort die Leute zusammengesetzt haben, haben die Forscher dann daraus Rückschlüsse gezogen auf das subjektive Ungerechtigkeitsempfinden. Also die haben nicht einfach gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10 ja, wie fühlen sie sich, ja, also vor dem Versuch und nach dem Versuch. So war es nicht, sondern die haben halt den drei Gruppen jeweils einfach nur gesagt, nach dem Voodoo-Puppen-Ding, hier jetzt setzt mal diese Wortteile zusammen.
Aber nur nachher, nicht vorher.
Nur nachher, genau. Mhm. Und das, aber sie hatten ja die verschiedenen Gruppen. Ja, also sie haben dann gar nicht überprüft, inwiefern das einen Einfluss hatte auf das Empfinden des Einzelnen. Ich würde mal vermuten.
Ja, das finde ich ein bisschen seltsam, ne? Weil letztendlich geht es doch um die Veränderung, die das Experiment bewirkt hat. Ne? Also ob die Leute jetzt eine andere Einstellung dadurch gewonnen haben, dass sie eben diese Voodoo-Puppe malträtieren konnten. Mhm. Und dazu würde ich doch denselben Test vorher und nachher durchführen eigentlich, oder?
Sollte man meinen, ne? Aber so wie ich das verstanden habe, haben sie das eben nicht gemacht, sondern sie haben die Gruppe mit der Voodoo-Puppe verglichen mit der Gruppe ohne Voodoo-Puppe. Ja, und ja.
Ohne jetzt allerdings irgendwie eine mögliche Selektion dann ausschließen zu können. Es mag ja sein, dass prinzipiell eben die Leute, die in der Versuchsgruppe waren, vielleicht pessimistischer oder optimistischer eingestellt waren als die Leute in der Kontrollgruppe.
Genau, ja. Ja, das, ich habe mich beim Lesen des Artikels so ein bisschen gewundert, ne? Wie ich eben schon mal sagte, dass scheint jetzt kein typisches Ökonomie-Paper zu sein, so wie ich das kenne, ne? Und das habe ich daran gemerkt, dass viel von dem, was die da gemacht haben und so, das erschien mir irgendwie fremd, so die ganze Methodik. Und in dem Paper wurde dann natürlich auch erklärt, inwiefern dieses Forschungsergebnis relevant ist für ja verschiedene Disziplinen. Und das waren alles Dinge, da hatte ich irgendwie keine Ahnung von. Aber es natürlich.
Und wurden dann am Ende auch Implikationen gezogen? Also wurde sozusagen am Ende die Empfehlung ausgesprochen, auf Basis der Versuchsergebnisse in Unternehmen, die von solcher Art von unangemessenen vorgesetzten Verhalten betroffen sind, Voodoo-Puppen an die Mitarbeiter zu verteilen?
Das wurde vielleicht impliziert, aber also so praktische.
Das wäre ja ein bisschen Tipps. Bedenklicher Rat, ne? Weil ich meine, das mag ja irgendwie ein kurzfristiges Optimum sein, eine kurzfristige Lösung. Aber wenn das am Ende dazu führt, dass der Vorgesetzte gar keine Rückmeldung bekommt über die Art seines Verhaltens und wie sehr das sozusagen dann auch seinen Untergebenen frustriert, wird er ja immer weitermachen. Ne?
Das könnte natürlich sein. Du meinst, dass sie dann alle nach Hause gehen und erstmal die Voodoo-Puppe.
Das wäre eben nur eine kurzfristige Abhilfe, aber letztendlich kommen ja auch irgendwann wieder neue Mitarbeiter nach und wenn die dann genauso drangsalisiert werden, dann hat man irgendwann auch nicht mehr genügend Voodoo-Puppen im Schrank.
Andererseits kannst du es natürlich, wenn du es innerhalb eines Unternehmens mit Hilfe virtueller Voodoo-Puppen machst, dann kannst du es natürlich als Arbeitgeber anbieten und das irgendwie so einrichten, dass es zwar anonym ist, in dem Sinne, dass die Angestellten anonym sind, du aber Rückschlüsse ziehen kannst hinsichtlich des Vorgesetzten. Also es muss irgendwie angegeben werden, um welchen Vorgesetzten es sich handelt, aber nicht, wer das jetzt ist, der die Voodoo-Puppe malträtiert.
Ja, wobei, wenn es anonym ist, kann das dann auch wieder zu gezielten Mobbing führen, ne? Ich frage mich halt, ob sozusagen eine solche Aktion wirklich der Verbesserung des Betriebsklimas zugänglich ist oder ob es nicht eher auch einen gegenteiligen Effekt haben kann. Dass man nämlich gar nicht mehr miteinander spricht und sozusagen den ganzen Frust und Ärger nur anonym an irgendwelchen Gegenständen oder Puppen auslässt, aber im Grunde die ganze menschliche Rückkoppelung so ein bisschen zum Erliegen kommt.
Ja, das stimmt. Aber diese ganzen praktischen Implikationen wurden in dem Paper gar nicht groß erwähnt, sondern da ging es eher um
Hauptsache publiziert.
da stand schon recht viel darüber, inwiefern das jetzt eine wichtige Erkenntnis ist für die verschiedenen betroffenen Disziplinen und inwiefern man in die Richtung weiterforschen könnte, etc. Aber wie gesagt, praktische Tipps kam da jetzt nicht vor. Also in der Einleitung stand eben, wurde die Forschung motiviert und da wurde gesagt, wenn du nicht so eine Voodoo-Puppe nutzt, sondern zu irgendwelchen Racheaktionen greifst, die tatsächlich den Vorgesetzten irgendwie direkt betreffen, hat das möglicherweise Konsequenzen, die du eigentlich gar nicht möchtest und so. Ne? Und Wenn du stattdessen eine Voodoo-Puppe verwendest, dann hast du das schon mal nicht. Also diese Effekte, die eben nicht wünschenswert sind, die bist du dann schon mal los. Inwiefern du eventuell dann andere nicht wünschenswerte Effekte bekommst, haben die jetzt nicht näher besprochen.
Also, ja, verstehe.
Ja. Genau. Und ja, so viel mehr gibt's da glaube ich nicht zu sagen. Ich meine, kann natürlich jeder, es muss ja keine Voodoo-Puppe sein, ne? Man kann ja auch eine Dartscheibe aufhängen mit Poster und so, ist doch auch irgendwie so eine beliebte.
Das hatten wir mal in der Schule, auf dem Schulfest, weiß ich noch, irgendwie 7. oder 8. Klasse muss das gewesen sein.
Ach ey. Auf was für eine Schule warst du?
Kam nicht so gut. Es war schon Gymnasium. Kam jetzt bei der Lehrerschaft nur so begrenzt gut an.
Ja gut, ich meinte jetzt auch nicht, dass man das irgendwie öffentlich öffentlich macht.
Jedenfalls war es in der Tat öffentlich, ja.
Oh, ja gut. Ja, 7., 8. Klasse ist vielleicht noch ein Alter, wo man es, naja.
Ja, also ich war da halt in der 7. Klasse, aber es war ja wie ein Fest der gesamten Schule. Und ich glaube, die das gemacht haben, waren dann doch ein paar Jahrgänge höher, in der Tat.
Ah, okay. Ich glaube, bei uns hatten sie mal so einen Abi-Spaß mit diesen, es gibt doch diese, ja, so Kuchenwettbewerbe auf irgendwelchen Jahrmärkten oder auf der Kirmes oder sonst irgendwo, ne, wo Leute sich hinter so eine Holzwand stellen und dann nur den Kopf da irgendwie durch in so ein Loch halten und dann können Leute da mit Kuchen draufschmeißen oder so. Ich glaube, das haben sie bei uns mal gemacht und da hatten sich Lehrer auch freiwillig für gemeldet. Also die haben sich dann dahinter gestellt.
Ja. Wenn die Torten gut sind, sage ich mal, ne?
Ja,
kann
genau.
Man das mal machen.
Wenn du vielleicht noch die Arme zur Hilfe nehmen kannst und
ja.
Ja, zum Fang. Ja. Ja, genau, das ist es im Wesentlichen. Also nicht so ganz verwunderlich, dass die den IG-Nobelpreis dafür kriegen, ne, was natürlich erstmal ganz interessant und lustig aussieht.
Und es natürlich auch so ein bisschen in die Zeit passt, ne, zur MeToo-Debatte.
Ach so.
In gewisser Hinsicht, wenn ich irgendwie an übergriffiges Verhalten von Vorgesetzten denke.
Ja, stimmt. Stimmt, ist auch was dran. Habe ich so noch gar nicht gesehen.
Könnte ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie mit ein Grund gewesen sein könnte, es denen zu geben.
Ja. Na gut, also wir verlinken das natürlich. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, können wir zum nächsten Teil kommen.
Ja, ne? Genau. Jetzt muss ich die Überleitung von Voodoo zu Wachstumsmodellen finden.
Ach ey.
Vielleicht gar nicht mal so schwer. Nein, genau. Also wir wollten ja auch noch über den richtigen Ökonomie-Nobelpreis sprechen. Und den haben dieses Jahr zwei Ökonomen bekommen, mal wieder aus den USA. Der eine davon ist Paul Romer und der andere William Nordhaus. Beide haben ja im weitesten Sinne, der eine im engeren, der eine im weiteren Sinne, sich mit Wachstumsmodellen beschäftigt, unter welchen Umständen Ökonomien wachsen und was das auch für Implikationen haben kann. Im Falle von William Nordhaus auch speziell für die Umwelt, konkret für das Ausmaß an Erderwärmung.
Das heißt, Wachstumstheorie ganz allgemein ist die Disziplin, die sich damit befasst, wie Volkswirtschaften aus den knappen Produktionsfaktoren oder den knappen Ressourcen bei gegebener oder sich entwickelnder Technologie die Güter produzieren können, die sie produzieren. Oder ja,
genau.
Also Ökonomie ganz allgemein wird ja oft bezeichnet als die Wissenschaft von der Bewirtschaftung knapper Ressourcen. Mhm. Ja, und Wachstumstheorie ist dann ist eine makroökonomische Disziplin und befasst sich eigentlich genau damit und ist Wachstumstheorie ist also betrachtet die Entwicklung in der langen Frist im Gegensatz zur Konjunkturtheorie, die die Entwicklung in der kurzen Frist betrachtet, wenn ich das richtig sehe. Ne? Das
genau, die Unterteilung kann man wählen und die entscheidende Frage hinter der Wachstumstheorie ist eigentlich, wie kann es sein, dass Volkswirtschaften als Ganzes, also die Gesamtwirtschaft, über die wir hier reden, langfristig wächst obwohl wir ja eigentlich knappe Ressourcen auf unserem Planeten haben. Müsste es nicht irgendwann so sein, wie manche Leute auch heute noch meinen, dass das Wachstum irgendwann gegen Null konvergiert, dass wir sozusagen gar nicht mal mehr produzieren können pro Jahr? Und warum ist es dann aber trotzdem so, dass zumindest bis zum heutigen Tag die meisten Volkswirtschaften mehr oder weniger kontinuierlich wachsen?
Man könnte natürlich sagen, dass das mit Bevölkerungswachstum oder so zu tun hat, aber Bevölkerungswachstum ist ja auch nicht unendlich.
Klar, das ist erstmal die Frage, wie wir jetzt Wachstum definieren. Das wäre sozusagen der nächste Punkt. Wenn in der Wachstumstheorie von Wachstum die Rede ist, ist in der Regel damit das Pro-Kopf-Wachstum gemeint, und zwar konkret das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, ne? Also was sozusagen eben pro Jahr an Gütern, also an Waren und Dienstleistungen innerhalb einer Ökonomie hergestellt wird, jeweils bewertet zum Marktpreis, also zum wirtschaftlichen Wert der hergestellten Dinge.
Genau. Wobei, und, wenn wir jetzt aber von Marktpreis, also stimmt natürlich, deswegen hatte ich gerade kurz gesagt, dass die Wachstumstheorie die lange Frist und die Konjunkturtheorie die kurze Frist betrachtet, weil es gibt ja die, was als Neutralität des Geldes bezeichnet wird, also die Dichotomie zwischen monetären und realen Größen. Mhm. Ja, und in der langen Frist sind die realen Größen sind die realen Größen unabhängig von den monetären Größen. Ja, also zum Beispiel eine monetäre Größe, das sind Preise oder das allgemeine Preisniveau oder die Inflation, die Geldmenge, solche Sachen. Hatten wir, glaube ich, in der einen Episode zur Modellierung auch mal kurz drüber gesprochen. Ne? Da hatten wir gesagt, wenn man ein allgemeines Gleichgewichtsmodell hat und eine numerische Lösung finden möchte, dann gibt es unendlich viele numerische Lösungen für die absoluten Preise, aber für die relativen Preise gibt es eben nur genau eine Lösung. Die relativen Preise, das sind reale Austauschverhältnisse. Und ja, damit hat das letztendlich hier auch zu tun, wenn man so möchte.
Das haben im Grunde eben ja alle Subdisziplinen der Ökonomie gemeinsam, die sich eben mit der realen Wirtschaft beschäftigen. Dasselbe gilt ja auch für die reale Außenwirtschaft. Dazu hatten wir ja auch schon eine Folge, dass auch da letztendlich für die Entwicklung der komparativen Vorteile und für die Handelsmuster, die daraus erwachsen, die relativen Preise entscheidend sind, in dem Fall zwischen zwei Gütern, die exportiert, importiert und allgemein gehandelt werden können und eben nicht die absoluten Preise. Und wie du schon richtig gesagt hast, genauso ist es auch hier in der Wachstumstheorie. Wir meinen letztendlich das reale Wachstum, also das Wachstum eben wirklich in Gütermengen ausgedrückt. Oder zumindest, gut, da muss man vorsichtig sein, komme ich vielleicht später auch noch zu. Es muss nicht unbedingt heißen, jetzt Wachstum in Tonnage, das sozusagen in Tonnen mehr von einem Gut produziert wird, aber im realen Wert betrachtet wird eben mehr von den Gütern hergestellt. Das heißt, der Inflationseffekt wird an der Stelle eben raussubtrahiert, wird bereinigt. Es geht wirklich um das reale Wachstum, also sozusagen das nominale Wachstum abzüglich der Inflationsrate des jeweiligen Zeitraums, den wir betrachten. Aber auch in der Hinsicht ist es eben in der Tat so, dass Volkswirtschaften langfristig wachsen, langfristig real wachsen, also ihr nominales Wachstum oberhalb der Inflationsrate halten können. Und das ist eben die entscheidende Frage hinter der Wachstumstheorie. Wie kann das eigentlich sein in einer Welt mit knappen Ressourcen?
Was ich gerade mit dem Bevölkerungswachstum meinte, ist dem Bevölkerungswachstum sind ja auch nun mal Grenzen gesetzt dadurch, dass die anderen Ressourcen nun mal knapp sind. Ne? Also, weil ich meine, wir haben halt Regionen oder Wirtschaftsräume auf dieser Welt, die ein durchaus nennenswertes Bevölkerungswachstum verzeichnen. Aber weltweit sind wir mittlerweile, glaube ich, bei eventuell 8 Milliarden Menschen.
Ja.
Und ich glaube, die Prognose sieht ja irgendwie so aus, dass wir bis 2050 oder so 10 Millionen erreichen, aber dann erstmal so ein, dass das dann der Zenit ist. Und das hat sicherlich dann auch einfach viel damit zu tun, dass alle anderen Ressourcen, die ja auch Produktionsfaktoren darstellen, eben begrenzt sind und dieser eine Planet natürlich nicht unendlich viele Menschen beherbergen kann.
Wobei ich das eben auch gerade über so lange Zeiträume prognostiziert immer relativ spekulativ finde, weil ein Faktor dabei in der Regel eben nicht berücksichtigt wird, über den wir jetzt eben auch noch nicht gesprochen haben, das ist eben der technologische Fortschritt, der eben auch die Produktivitäten der Produktionsfaktoren, Arbeit, Kapital, aber auch allgemein eben die Bedingungen, unter denen Menschen in der Gesellschaft zusammenleben, massiv verändern können. Wir haben es jetzt in den letzten Jahrhunderten sehr stark erlebt, speziell seit der Zeit der Industrialisierung, aber auch durch die Technologieschübe der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass das in der Tat schon einen entscheidenden Unterschied machen kann für den Wachstumspfad, den eine Volkswirtschaft annimmt.
Ja.
Und das wäre sozusagen eben auch die Grundlage der sogenannten neoklassischen Wachstumstheorie. Manche sagen auch einfach nur die klassische Wachstumstheorie, weil es im Grunde eben ja die erste richtig, zumindest mathematisch fundierte Wachstumstheorie im 20. Jahrhundert war. Und da ist ein Name vor allem immer sehr präsent, das ist Robert Solow, der ja mit als einer der ersten, kann man sagen, Wachstumstheorien wirklich formal in Modellen aufgestellt hat und gezeigt hat, unter welchen Bedingungen im Rahmen eines, ja, neoklassischen Sets an Annahmen Volkswirtschaften wachsen können.
Und der hat übrigens, also Robert Solow hat 1987 den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen.
Ja.
Ne?
Ja.
Also ist ein
relativ spät, würde ich jetzt sagen, aber ja, genau, weil das Modell stammt ja, glaube ich, aus den 50er Jahren oder in einigen Fassungen aus den 60er Jahren.
Aber ja, 50, 56.
Deutlicher, ja, genau. Aber ist
wobei
halt
der, also der Sveriges Riksbankpreis wurde ja auch erst, was hatten wir letzte Mal gesagt? Ich glaube 69 gegründet, ne? Also wir hatten unsere Nullnummer, die war ja im November letzten Jahres.
Ein bisschen früher schon?
Ich meine, es war Ende der 60er. Aber gut, bis 1987 ist dann immer noch lange, ne? Und da musste er erstmal warten. Und ja. Nee, ich glaube, letztes Jahr war die 50. Verleihung. Dann käme das genau hin. Also 68 wurde der, glaube ich, gegründet. Gut. Kann ich sonst gleich auch nochmal nachschauen in den Sendungsnotizen oder so.
Ja.
Aber auf jeden Fall in den 50ern gab es ihn auf jeden Fall noch nicht.
Genau, ich habe gerade nochmal kurz geguckt. Genau, 1968 von der Schwedischen Reichsbank gestiftet.
Ja.
Und 1969 aber erstmals verliehen. Also insofern kommt das auch genau hin mit den 50 Jahren dieses Jahr.
Ah, dieses Jahr, okay, ja, dieses Jahr 50. Genau. Ja, okay. Ja. Gut.
Aber zurück zu Herrn Solow. Der war im Grunde der Erste, der jetzt in dem neoklassischen Setup eine Wachstumstheorie entworfen und auch illustriert hat. Und da ist im Grunde das Grundprinzip ihm ähnlich wie bei sonstigen neoklassischen Modellen. Man hat zunächst mal eine neoklassische Produktionsfunktion, auf der letztendlich die ganze Argumentation aufbaut. Und zwar ist das eine Funktion mit konstanten Skalenerträgen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in den letzten Folgen schon mal erläutert hatten, was das heißt.
Ja, wir sind höchstens mal kurz drauf eingegangen, was steigende Skalenerträge sind, aber
also grundsätzlich sind Skalenerträge oder Economies to Scale im Kontext einer Produktionsfunktion eher als wesentlicher Parameter der Technologie zu betrachten. Und konstante Skalenerträge heißen dann ganz konkret, dass eine Verdopplung des Einsatzes sämtlicher Produktionsfaktoren in der Produktionsfunktion auch immer genau zu einer Verdopplung des Outputs führt. Weil Produktionsfunktion heißt ja Output als Funktion der eingesetzten Inputs. Ja. Und wenn ich eben die Inputs alle verdopple, würde sich auch der Output bei konstanten Skalenerträgen verdoppeln.
Das heißt, mathematisch gesprochen ist die Produktionsfunktion linear homogen oder homogen vom Grade 1.
Ja. Genau, genau. Das wäre die formell mathematische Bezeichnung für konstante Skalenerträge an der Stelle. Und so ist es eben auch mit der Solow'schen Produktionsfunktion in seinem Wachstumsmodell. Hinzu kommt eine weitere Eigenschaft, die meisten neoklassischen Produktionsfunktionen teilen, das ist die der sinkenden Grenzproduktivität der Faktoren. Das heißt dann wiederum konkret,
dass... Da müssen wir vielleicht sagen, was die Grenzprodukte sind. Ne? Nicht die Grenzprodukte, die Produkte meine ich, also die Produktionsfaktoren. Also ich habe es gerade nochmal aufgerufen, ja. Das sind ja nur Kapital und Arbeit.
Ne? Genau, in der Grundfassung sind es erstmal nur Kapital und Arbeit. Und die werden auch entsprechend aggregiert definiert. Bei der Arbeit wird davon ausgegangen, dass Vollbeschäftigung herrscht. Das hängt auch wieder so ein bisschen damit zusammen, dass wir uns ja in einer langfristigen Situation befinden. Und langfristig sind, zumindest nach neoklassischer Annahme, auch die Märkte dann jeweils geräumt. Sprich, es herrscht keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit, sodass, wenn wir jetzt die nicht arbeitsfähige Bevölkerung mal außen vor lassen, das tut Solow der Einfachheit in seinem Modell, eine Identität von Bevölkerung und Arbeitskraft einnehmen können. Und Arbeitskraft in dem Fall, da wir jetzt nicht zwischen verschiedenen Qualifikationsebenen unterscheiden, in diesem sehr einfachen Modell, wäre dann wirklich in Anzahl an Leuten gemessen. Ja. Oder könnte man auch sagen, Anzahl an Arbeitsstunden, man entsprechend dann noch die Anzahl an Leuten über eine Annahme über die durchschnittlichen Arbeitsstunden entsprechend dann umrechnet.
Genau, der andere Produktionsfaktor, also Real oder Kapital, hat einen konstanten Abschreibesatz. Ne? Also das ist ja ein Modell über die Zeit.
Können wir kurz erläutern, was wir mit Kapital überhaupt meinen an der Stelle, weil das ist, glaube ich, auch immer etwas verwirrend für die Nichtökonomen.
Ja, stimmt. Möchtest du?
Ja, gern. Also in dem Kontext meinen wir mit Kapital jetzt nicht Finanzkapital, worauf man vielleicht zuerst denken würde, also jetzt nicht irgendwelche Anleihen, Aktien oder sonstige Wertpapiere, sondern wir meinen Realkapital oder Sachkapital, könnte man auch sagen. Das heißt, reale Investitionsgüter, deren Vorhandensein wirklich für die Produktion von Gütern notwendig ist, beziehungsweise die Produktivität der Produktion erhöht. Das wären zunächst mal ganz trivial Maschinen natürlich, die irgendwie in der industriellen Produktion benötigt werden. Aber auch Güter wie Produktionsgebäude, also wie Fabriken. Im weitesten Sinne könnte man auch sagen, die Infrastruktur. Wenn wir jetzt mal zwischen öffentlichen und privaten Kapital nicht weiter unterscheiden. Der Fuhrpark, der für den Transport eingesetzt wird, also im Grunde eben alle realen Güter, die jetzt nicht unmittelbar verkonsumiert werden, also für den Konsum produziert werden, sondern letztendlich für die Erhöhung der Produktionskapazität in der Volkswirtschaft hergestellt und eingesetzt werden.
Genau, von einer Periode hin zur nächsten nimmt der Kapitalbestand einerseits immer teilweise ab, weil zum Beispiel die Maschinen verschleißen. Also ein konstanter Anteil des Kapitals aus der Periode T verschleißt und ist dann in der Periode T plus 1 nicht mehr vorhanden, aber hinzu kommen eben die Investitionen. Ja, und daraus ergibt sich dann aus den zwei Effekten, also den zwei gegenläufigen Effekten, ergibt sich dann der Kapitalbestand für die Periode T plus 1. Genau.
Das heißt, mathematisch ausgedrückt haben wir eine Art von Bewegungsgleichung. Wir können die Veränderung des Kapitalstocks von Periode zu Periode als Funktion der heutigen Investitionen ausdrücken, des heutigen Kapitalbestandes sowie, wie du schon gesagt hast, der Abschreibungen. Und alles drei zusammen ergibt dann eben den Kapitalbestand morgen oder beziehungsweise die Veränderung von heute auf morgen.
Also das ganze Modell ist natürlich ziemlich einfach. Also der Einfachheit halber wird angenommen, dass es in dieser Volkswirtschaft überhaupt nur ein Kompositgut oder ein repräsentatives Gut ist, das sowohl als Konsum als auch als Investitionsgut genutzt wird.
Ne? Beziehungsweise, ich glaube, man muss die Annahme gar nicht so hart setzen, müsste einfach nur annehmen, dass alle Güter, die es vielleicht in der Ökonomie gibt, das können durchaus mehrere sein, mit derselben Technologie produziert werden.
Ja, oder so, genau. Und dann eben zusammengefasst werden und aber deskriptiv ist das, ich werde das auch nochmal verlinken, weil das Nobelpreiskomitee gibt ja immer zwei so Dokumente heraus, also eine kürzere und eine längere Fassung, die jeweils beschreiben, worin denn die Leistung der Nobelpreisträger besteht. Und in dieser längeren wissenschaftlichen Fassung ist eben auch das Solow-Modell erklärt. Ne? Und da habe ich gerade gesehen, da wird es eben als ein Gut bezeichnet. Aber gut, das macht jetzt nicht den wesentlichen Unterschied.
Ja. Und damit haben wir im Grunde eben auch schon die Dynamik des Modells offengelegt. Wir haben eben eine Verlinkung zwischen Perioden dadurch drin, dass die Frage, wie viel ich heute investiere und wie viel heute von meinem Kapitalstock verloren geht, eben auch den Kapitalstock morgen mit beeinflusst und damit die Frage, wie meine Produktionskapazitäten morgen aussehen. Und ja, letztendlich die eigentliche Entscheidungsvariable, also die Variable, die beeinflusst, wie sich jetzt der Kapitalstock im Zeitverlauf entwickelt, ergibt sich dann wiederum aus dem Gegenstück zur Produktionsfunktion, der sogenannten intertemporalen Nutzenfunktion. Und die ist ähnlich einfach formuliert wie die Produktionsfunktion. Wir gehen davon aus, es gibt nur einen repräsentativen Haushalt, der sozusagen die Summe aller Mitglieder der Gesellschaft darstellt und deren Präferenzen. Und dieser Haushalt ist eben in seinen Präferenzen durch diese Nutzenfunktion repräsentiert. Und diese Nutzenfunktion ist in der Hinsicht intertemporal, dass sie eben den Gesamtnutzen zunächst mal darstellt, über alle Perioden hinweg, der sich aber nicht nur aus dem Konsum in einer bestimmten Periode speist, sondern letztendlich aus dem Konsum aus allen Perioden von heute bis in die Zukunft reichend. Und wenn wir jetzt da keine weiteren Zeitrestriktionen einbauen, wie eine endliche Lebensdauer des Haushalts, ist es sogar so, dass dieser Nutzen bis ins Unendliche reicht. Also dass von heute bis ins Unendliche T gleich unendlich der Konsum und dessen Nutzen daraus betrachtet wird.
Ich habe diese die intertemporale Nutzenfunktion in der Form habe ich in dieser Beschreibung vom Nobelkomitee so explizit gar nicht gefunden. Folgt daraus dann, dass der repräsentative Haushalt immer einen konstanten Teil seines Einkommens verkonsumiert und dementsprechend einen konstanten Teil spart?
Das ist letztendlich dann eine Implikation, die sich aus der Nutzenmaximierung ergibt.
Ja,
also das sozusagen meine ich. Ein endogener Bestandteil des Modells. Und die Frage, wie viel jetzt ein Haushalt spart und wie viel er konsumiert, hängt letztendlich dann eben ganz konkret von der Art dieser intertemporalen Präferenzen ab. Also von der mathematischen Gestalt, formell ausgedrückt, dieser intertemporalen Nutzenfunktion.
Ja.
Diese Gestalt wiederum, auch basierend auf der neoklassischen Theorie, hat sich auch eine, ja, relativ einfache Formulierung durchgesetzt. Da geht man zum einen davon aus, dass analog letztendlich zu der Produktionsfunktion auch ein sinkender Grenznutzen im Konsum vorliegt. Das heißt, der zusätzliche Nutzen, den der Haushalt durch mehr Konsum von einer Einheit des betreffenden aggregierten Gutes innerhalb einer bestimmten Periode erzielen kann, nimmt ab, je mehr der Haushalt schon von diesem Gut in der jeweiligen Periode konsumiert hat. Wohlgemerkt, Grenznutzen des Konsums zum Zeitpunkt T, also zum Zeitpunkt der jeweiligen Periode. Es ist jetzt nicht zu sagen so, dass der Grenznutzen über alle Perioden zwangsläufig abnimmt, sondern es geht nur darum, wie viel der Haushalt zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Periode konsumiert. Da und sehen wir einen sinkenden Grenznutzen.
Und daraus würde dann letztendlich folgen, dass der Haushalt tatsächlich entscheidet, nicht sein komplettes Einkommen auch sofort immer zu verkonsumieren, sondern einen Teil davon zu sparen. Ne? Weil ganz letztendlich genau. Sparaktivität bedeutet ja letztendlich nur, dass der Haushalt entscheidet, dass er jetzt in der Gegenwart auf den Konsum bestimmter Güter verzichtet, zugunsten eines Konsums in der Zukunft.
Genau.
Ja, und das muss genau, ja mit dem abnehmenden
Entscheidungskalkül da hinten.
Ja. Genau. Ich hatte dich gerade vor ein paar Minuten übrigens unterbrochen. Da wolltest du noch darauf eingehen, dass die Produktionsfunktion abnehmende Grenzprodukte aufweist.
Ja,
da stimmt. Da sind wir von abgekommen.
Genau, das ist im Grunde analog dann zum Grenznutzen. Abnehmende Grenzproduktivität heißt, dass die Zunahme der Produktion, also des Outputs, mit wachsenden Kapitalbestand oder mit wachsendem Bestand eines einzelnen Produktionsfaktors, sei es Kapital oder Arbeit, abnimmt, je mehr schon von dem jeweiligen Produktionsfaktor vorhanden ist.
Also Grenzprodukt bezeichnet, also man muss dann vom Grenzprodukt eines bestimmten Inputs oder Produktionsfaktors sprechen und Grenzprodukt des Kapitals zum Beispiel ist dann die ist die Output-Menge, die man zusätzlich produzieren kann, wenn man eine Einheit mehr Kapital einsetzt. Ne? Und das ist, genau, und dieses Grenzprodukt ist dann eben abnehmend in Kapital. Also umso mehr Kapital man bereits einsetzt, desto weniger zusätzlichen Output kann man dadurch generieren, dass man noch eine weitere Einheit Kapital einsetzt. Gegeben natürlich des Arbeitseinsatzes. Kann man sich ja vorstellen, das kann man sich auf mikroökonomischer Ebene vorstellen, eine einzelne Fabrik zum Beispiel, wenn du schon Unmengen von Maschinen hast, aber gar nicht die Arbeitskräfte, die diese Maschinen bedienen können, dann ist das Grenzprodukt einer weiteren Maschine ziemlich gering, aber wenn du mehr Arbeitskräfte hast, als du für die Maschinen brauchst, die du zurzeit hast, dann wäre das Grenzprodukt einer weiteren Maschine relativ hoch, weil du ja dann die notwendigen Arbeitskräfte hast, die du bräuchtest, um diese Maschine zu bedienen.
Das ist die Intuition dahinter. Dass im Grunde die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital nur beschränkt substituierbar sind, dass sie zu einem gewissen Grad komplementär sind. Jetzt nicht perfekt komplementär, also die müssen jetzt nicht immer in einem festen Verhältnis zueinander eingesetzt werden. Da gibt es durchaus Spielraum, was die Anteile der Produktionsfaktoren an der Produktion anbelangt. Aber sie können sozusagen nicht beliebig gegeneinander ausgetauscht werden. Das reflektiert eben auch ein Stück weit diese senkende Grenzproduktivität.
Ja, genau.
Ja. Ja, und im Grunde ähnliches Prinzip ist es jetzt eben auch bei der intertemporalen Nutzenfunktion, wenn wir eben an Konsum in unterschiedlichen Perioden denken. Da ist es eben auch so, aufgrund dieses sinkenden Grenznutzens, dass ich Konsum heute gegen Konsum morgen nutzentechnisch nicht perfekt austauschen kann. Das macht sozusagen einen Unterschied, ob ich jetzt meinen Kuchen in zwei Stücke einteile und die Hälfte davon heute esse und die Hälfte davon morgen esse, als wenn ich den kompletten Kuchen heute oder morgen esse. Als Folge des sinkenden Grenznutzens wäre es immer besser, den Kuchen zu zerteilen, also ihn auf verschiedene Perioden aufzuteilen, anstatt ihn in einer Periode komplett zu verzehren. Also allen Konsum sozusagen in eine Periode zu verschieben.
Ja.
Und das ist ja auch wiederum ein realistisches Feature des Modells, weil dieser repräsentative Haushalt ja eben auch nicht nur letztendlich ein bestimmtes Individuum repräsentiert, sondern die Gesellschaft als Ganzes. Damit ja in langer Frist auch die nachkommenden Generationen, die ihrerseits ja dann auch wiederum noch ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, insofern eben auf eine gewisse Aufteilung drängen werden. Das soll diese sinkende Grenznutzen auch ein Stück weit reflektieren. Das ist aber nicht der einzige Parameter, der das optimale Konsumverhalten im Zeitverlauf beeinflusst. Da haben wir dann auch noch den Zinssatz, den Zinssatz für Anlagen von Ersparnissen. Und zwar ist es ja so, wenn der Haushalt in einer bestimmten Periode sein Einkommen nicht komplett verkonsumiert, bleibt ein Stück weit Einkommen übrig. Und für dieses Einkommen ist im Modell eben ein ebenfalls stark aggregierter Kapitalmarkt vorgesehen, auf dem das Einkommen dann zu einem festen Zinssatz angelegt werden kann. Wenn die Haushalte das tun, werden sie in den nachfolgenden Perioden zusätzliches Zinseinkommen generieren, das dann unter anderem eben auch wieder für zusätzlichen Konsum eingesetzt werden kann.
Wird das so da tatsächlich modelliert? Das in dieser Beschreibung hier habe ich das, glaube ich, so gar nicht gefunden. Ich dachte, die nehmen einfach die Identität I gleich S. Also die Investitionen entsprechen den Ersparnissen jeweils.
Ja, aber dahinter steckt letztendlich eben auch die Idee, dass die Kapitalmärkte, genau wie die Arbeitsmärkte, langfristig geräumt sind. Dass das Kapitalangebot der Kapitalnachfrage entspricht. Und Kapitalangebot wäre in dem Fall eben die Ersparnis, die Konsumenten, die Leute auf die Bank tragen. Und die Kapitalnachfrage wären die Investitionen, also die Unternehmen, die Investitionen durchführen, brauchen dafür Kapital, die fragen Kapital nach und das bekommen sie letztendlich dann eben über das Bankensystem indirekt von den Haushalten.
Ach, ja, okay, klar.
Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass es einfach nur Identität ist, sondern es reflektiert letztendlich auch wieder die Annahme von in dem Fall vollkommenen Märkten auf den im Finanzbereich.
Ja.
Okay. Und dann ist die Einflussrichtung relativ klar. Ein höherer Zinssatz heißt, dass die Opportunitätskosten meines Konsums heute steigen, weil das dann impliziert, dass jeden Euro, den ich heute für konsumiere, morgen eben nicht mehr, den kann ich nicht anlegen und verzichte dadurch eben auf Zinseinkommen morgen. Und je höher der Zinssatz, desto höher das Zinseinkommen und damit das Konsumpotenzial morgen.
Ja.
Das heißt eben, dann wiederum, dass ein höherer Zinssatz im Optimierungskalkül der Haushalte den Konsum wieder stärker Richtung morgen verschiebt. Ja. Also die Leute haben einen höheren Anreiz, heute zu sparen, um damit dann morgen mehr konsumieren zu können.
Ach so, deswegen der Zinssatz geht dann in der Formulierung direkt in die intertemporale Nutzenfunktion ein wahrscheinlich, ne? Weil deswegen hatte ich mich gewundert, weil ich das
nicht direkt. Nee, also in der Nutzenfunktion selbst steht ja erstmal nur der Konsum. Aber dieser Konsum so, in verschiedenen Perioden hängt dann wiederum in der Budgetrestriktion vom Einkommen ab. Das Einkommen wiederum unterteilt sich in das Arbeitseinkommen, was die Leute kassieren, und das wäre dann sozusagen pro Kopf ausgedrückt zumindest fixer Parametermodell, weil wir eben ständig von Vollbeschäftigung ausgehen. Und es unterteilt sich in Zinseinkommen, und dieses Zinseinkommen ist wiederum variabel, ist endogen, weil es davon abhängt, wie viel Kapital die Leute dann wirklich ansparen.
Okay. Ja gut, das macht Sinn. Dann, ich habe mich nur gewundert, weil es eben in dieser Beschreibung, die ich hier vor mir habe, irgendwie, das scheint eine etwas vereinfachte Variante zu sein. Also ich habe hier die Nutzenfunktion finde ich hier gar nicht, und ich habe nur einerseits haben sie eben S gleich I, also Ersparnisse gleich Investitionen, und dann eben die Formel fürs Bruttoinlandsprodukt nach dem Verwendungsprinzip. Also das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aus den Konsumausgaben und den Investitionen. Staatsausgaben sind 0 und Nettoexporte ebenfalls. Ne? Das ist einfach Y ist gleich C plus I. Also Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aus Konsum und Investitionen. Und gut, aber das verwirrt jetzt nur unnötig, wenn ich versuche, das irgendwie mit dieser Fassung hier abzugleichen. Ich hatte mich, ja gut, aber macht
trotzdem Sinn. Ja, ich denke, es wird auch selber hinausführen. Ist ja auch ein bisschen die Frage, welche Erkenntnisse eines Modells man betont in der Darstellung.
Ja.
Und das Solow-Modell hat eben eine ganz interessante Eigenschaft insofern, dass es erstmal relativ einfach aufgebaut ist. Zumindest dann, wenn man sich ein bisschen mit den neoklassischen Modellen auskennt. Aber dennoch eben eine relativ große Bandbreite an Ergebnissen liefert. Mhm. Und ein Ergebnis wäre eben in der Tat dann der optimale Konsumpfad, wo wir gerade schon waren.
Weil ich habe noch einen Aspekt, den hat man noch nicht besprochen. Hier geht es noch um die Modellierung des technologischen Fortschritts, also die Produktionsfunktion. Ja. Ach, da wolltest du noch zu kommen?
Da würde ich noch zu kommen, ja.
Okay, ja, dann mach du erstmal.
Genau, technologischer Fortschritt, ganz wichtig im Modell. Aber eine interessante Erkenntnis ist eben auch die Optimierungsregel, zunächst mal für den intertemporalen Konsum. Ist mal losgelöst von der Frage, wie produktiv dann in den jeweiligen Perioden produziert wird. Und die kann man sich zum einen eben aus zwei Faktoren herleiten, die wir schon besprochen hatten. Also erster wäre sinkender Grenznutzen, zweiter der Zinssatz. Als drittes käme jetzt noch hinzu die spezifische Zeitpräferenz der Haushalte. Und zwar wird davon ausgegangen, dass sozusagen noch einen gewissen Bestrafungsfaktor gibt für Konsum, der sich in der Zukunft anstatt heute vollzieht. Und das wird, ja, kann man dadurch begründen, dass eine gewisse Ungeduld im Konsum vorliegt. Das ist zumindest eben eine Motivation, die immer wieder angeführt wird, dass der Kuchen heute dann doch irgendwie besser schmeckt, als wenn man jetzt dass die Aussicht, heute den Kuchen schon essen zu können, doch etwas vielversprechender ist, als ihn erst morgen essen zu können.
Ich dachte, Vorfreude ist die schönste Freude.
Ja, die Frage, ob die meisten Leute das wirklich so sehen.
Ist vielleicht eine typisch deutsche Weisheit. Ungeduld
wird in diesen Modellen schon unterstützt, angenommen. Und das führt eben dazu, dass in der Nutzenfunktion Konsum in späteren Perioden mit einem gewissen Bestrafungsfaktor abdiskontiert wird. Und dieser Diskontierungsfaktor hat zunächst mal unmittelbar nichts mit dem Zinssatz zu tun. Mittelbar gibt es da durchaus eine Beziehung, aber das jetzt noch zu erklären, würde definitiv zu weit führen. Aber unmittelbar wäre das jetzt erstmal ein Präferenzparameter. Und zusammengenommen mit dem Zinssatz und dem sinkenden Grenznutzen erklärt das eben das Optimierungskalkül im intertemporalen Konsum. Und dieses Kalkül sieht jetzt, um das abzuschließen, konkret so aus, dass der Anstieg des Konsums im Zeitverlauf von Periode zu Periode, relativ ausgedrückt, also das prozentuale Konsumwachstum, wie sich letztendlich aus der Differenz zwischen Zinssatz und Zeitpräferenzrate ergibt. Das ist letztendlich auch relativ intuitiv. Wenn wir jetzt uns einen relativ hohen Zinssatz vorstellen, eine vergleichsweise niedrige Gegenwartspräferenz, also einen geringen Diskontierungsfaktor für den zukünftigen Konsum, dann wird der Haushalt ja eher geneigt sein zu sparen und damit eben Konsum von der Gegenwart in die Zukunft zu verschieben. Mhm. Und die Konsequenz einer solchen Verschiebung ist eben ein relativ starkes Konsumwachstum im Zeitverlauf.
Sag nochmal, BIP pro Kopf ist die Differenz zwischen, was war das?
Konsumwachstum.
Konsumwachstum, also ist ja pro Kopf dann, ne? Oder gut, gibt ja nur einen Haushalt, aber Konsumwachstum
genau,
ist die Differenz
zwischen. Relatives Konsumwachstum, ganz genau, also die Wachstumsrate des Konsums,
ja.
Ist die Differenz aus dem Zinssatz am Kapitalmarkt und der Zeitpräferenzrate, die eben in ihrem Ausmaß die Gegenwartspräferenz des Haushalts widerspiegelt. Mhm. Insofern kann man eben relativ intuitiv so einen optimalen Konsumpfad im Zeitverlauf ableiten. Und ja, jetzt aber nochmal ganz konkret auf das Wachstum zurückzukommen. Du hast ja schon erwähnt, wir müssen irgendwie auch den technologischen Fortschritt berücksichtigen. Und der ist im Vergleich zu anderen Aspekten in diesem Basic-Sodo-Modell zumindest, relativ sparsam modelliert, relativ grob. Und zwar wird der zunächst mal nur über einen Technologiefaktor abgebildet, der in der Regel mit A bezeichnet wird und der dann entsprechend in die Produktionsfunktion aufgenommen wird. Das heißt, im Grunde haben wir noch so eine Art Proportionalitätsfaktor drin, mit dem dann eine Funktion in Abhängigkeit von Arbeit und Kapital multipliziert wird, um damit am Ende zur Menge an Output zu kommen. Und dieser Proportionalitätsfaktor repräsentiert eben dann jeweils das Technologienniveau der Ökonomie zum betreffenden Zeitpunkt T.
Aha. Das scheint irgendwie, also das, was ich hier gelesen habe, sieht ein bisschen anders aus. Und da ist, also die Produktionsfunktion hat als unabhängige Variablen eben den Kapital- und den Arbeitsbestand in der Periode T und dann eben T selber. Und hier steht letztendlich, dass angenommen wird, dass der technologische Fortschritt dem Effekt eines Bevölkerungswachstums mit einem konstanten mit einer konstanten Wachstumsrate entspricht. Die wird ja als Gamma bezeichnet. Also
das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil wir ja zugleich annehmen, zumindest im Standard-Solo-Modell, dass auch der Faktor Arbeit eine sinkende Grenzproduktivität aufweist. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass permanent Vollbeschäftigung herrscht oder langfristig Vollbeschäftigung herrscht, würde es ja auch dazu führen, dass zwar der Faktor Arbeit in seiner Kapazität zunimmt, also immer mehr Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, aber deren Grenzproduktivität im Zeitverlauf immer weiter abnimmt. Das heißt sozusagen, die hinzukommende Bevölkerung trägt zwar noch zur Produktion bei, aber eindeutig unterproportional. Und auf der Grundlage könnte dann ja nie ein persistentes Wachstum pro Kopf entstehen. Und darum geht es uns ja, hatten wir ja schon deutlich gemacht. Im Endeffekt wollen wir ja pro Kopf Wachstum erzeugen.
Ja, wenn der Kapitalbestand gleichzeitig wächst, wenn ich das hier richtig verstehe, dann wird ja nicht tatsächlich Bevölkerungswachstum angenommen, sondern lediglich, dass der technologische Fortschritt einem Bevölkerungswachstum um einen konstanten Faktor entspricht. Ja, also wenn du einen über die Zeit konstanten Kapitalbestand hättest, dann hättest du durch den technologischen Fortschritt, dann wäre der technologische Fortschritt eben wie ein kontinuierlicher Anstieg des Arbeitsbestandes.
Was für ein Zusammenhang zwischen Output und Arbeit wird dann unterstellt? Ist es dann doch ein proportionaler in deinem Modell?
Zwischen Output und Arbeit? Nee, hier ist genauso abnehmende Grenzprodukte, steht hier auch. Ja gut, vielleicht sollten wir jetzt nicht versuchen, die beiden irgendwie übereinzubringen. Ich weiß jetzt nicht, was die hier genau...
Warum weil der entscheidende Aspekt ist hier in der Tat eben die abnehmende Grenzproduktivität. Ja, es ist natürlich auch so, dass im Zeitverlauf immer mehr Kapital akkumuliert wird, auch durch eine wachsende Bevölkerung. Aber da gilt ja im Grunde dann auch dasselbe. Auch da ist es so, dass die Grenzproduktivität des Kapitals abnimmt. Sie bleibt positiv. Insofern kann man sagen, absolut betrachtet wächst die Ökonomie natürlich noch weiter, aber eben nicht pro Kopf. Und wie gesagt, das ist ja letztendlich der entscheidende Faktor, die entscheidende Frage. Kann pro Kopf wirklich noch Wachstum generiert werden? Das heißt, kann damit eben sozusagen auch der Wohlstand des Einzelnen im Durchschnitt zumindest langfristig immer weiter erhöht werden? Und um das erreichen zu können, muss noch ein Faktor letztendlich hinzukommen, der zum gewissen Grad eben diesen Effekt der sinkenden Grenzerträge wieder ausgleicht. Und das ist im klassischen Solo-Modell dann in der Tat Technologie oder Technologieniveau zunächst mal als ein Proportionalitätsfaktor in der Produktionsfunktion. Und dieser Faktor wiederum ist dann in der Tat exogen in seiner Entwicklung, als dass eine konstante Wachstumsrate im Technologieniveau im Zeitverlauf unterstellt wird. Das heißt, dieser Faktor wächst mit einem festen Prozentsatz im Zeitverlauf und erhöht damit letztendlich dann aber, dadurch, dass es ein Faktor in der Produktionsfunktion ist, die Produktivität von Arbeit und Kapital bei gegebenen Ausstattungsniveau, also bei gegebener Menge an Kapital und gegebener Menge an Arbeit. Das ist dann eben in der Tat der Prozess, der im Grunde die sinkenden Grenzerträge in der Hinsicht wieder konterkariert.
Okay. Und dieser
damit eben im Solow-Modell der entscheidende Antriebsfaktor hinter persistentem Wachstum.
Und dieser Technologiefaktor, der ist, also der ist, da wird praktisch die komplette Produktionsfunktion mit multipliziert oder das Output-Niveau ist proportional zu diesem Faktor, sozusagen.
Naja, das jetzt nicht direkt, aber man kann sagen, dass die Relation aus Output und Technologieniveau wiederum der Funktion aus Arbeit und Kapital entspricht.
Ja, okay. Ja, das meine ich. Okay. Ja,
damit ist es eben sozusagen so, dass die Arbeitsproduktivität und Kapitalproduktivität bei gegebenem Bestand an Faktoren im Zeitverlauf immer weiter ansteigt. Und letztendlich ist das ja auch überhaupt kein intuitiv schon eine Grundlage, um überhaupt Wachstum haben zu können, dass pro Arbeitskraft eben auch im Zeitverlauf immer mehr produziert werden kann. Nur wenn immer mehr produziert werden kann, kann auch immer mehr konsumiert werden und damit der Wohlstand pro Person erhöht werden.
Ja. Okay.
Ja, das ist im Grunde jetzt die grundlegende Logik dieses Wachstumsmodells. Da kann man jetzt noch verschiedene Aspekte daraus ableiten. Man kann eine optimale Sparquote ableiten. Also erstmal ist es so, um jetzt das reine Wirtschaftswachstum zu maximieren, ist es an sich optimal, so viel zu sparen wie irgendwie nur möglich. Und das ist ja irgendwie auch intuitiv klar aus einer Konsumbetrachtung. Je mehr ich spare, umso stärker verzichte ich auf Konsum heute zugunsten von Konsum morgen. Und umso mehr Kapital akkumuliere ich im Zeitverlauf, und je mehr Kapital ich akkumuliere im Zeitverlauf, umso stärker wächst dann auch die Produktion im Zeitverlauf. Also wer jetzt sein Wachstum maximieren möchte, sollte eigentlich so viel sparen wie nur möglich. Das ist auch so ein bisschen eben die Erkenntnis, die hinter auch den Austeritätsüberlegungen steckt, kann man sagen. Oder hinter der Philosophie der Personen, die auch Austerität als Mittel zur Überwindung von Krisen auch in letzter Zeit wieder relativ stark propagieren. Die Idee eben, dass allein durch Ersparnisbildung und damit verbundener Kapitalakkumulation Wachstum durch Anstieg der Kapitalausstattung generiert werden kann. Ganz grob ausgedrückt. Das ist allerdings jetzt nicht unbedingt der gesellschaftlich optimale Pfad. Dazu müssen wir ja dann auch wiederum berücksichtigen, wie sich die Konsumneigung gestaltet und spezifisch eben auch die Gegenwartspräferenz des Konsumenten. Wenn man das berücksichtigt, dann kommt man auch auf eine sogenannte optimale Sparquote, die eben nicht, in der Regel nicht die maximale Sparquote ist. Und die kann man dann auch wiederum aus dem Modell herleiten, also die Sparquote, die sozusagen den intertemporalen Nutzen maximiert.
Okay, wie hast du die optimale und die maximale Sparquote, so hast du die genannt, ne?
Na gut, die maximale wäre letztendlich eben immer 1, ne, dass ich eben gar nichts mehr konsumiere heute und alles eben in die Zukunft verlagere. Und so könnte ich jetzt das Wachstum an sich maximieren, aber ich hätte eben in der Regel nicht meine Wohlfahrt maximiert, weil ich ja schon auch berücksichtigen muss, dass ich eine gewisse Ungeduld im Konsum aufweise und eben natürlich auch wieder der sinkende Grenznutzen eine Rolle spielt. Wenn ich jetzt alles nur in der Zukunft verkonsumiere, habe ich da auch einen sehr stark, einen sehr kleinen Grenznutzen. Und das ist eben auch suboptimal. Da wäre es dann besser, ein bisschen mehr Konsum in die Gegenwart zu verlegen über eine etwas niedrigere Sparquote.
Ja, ja, leuchtet ein. Ja.
Genau, das ist die Intuition hinter dem grundlegenden neoklassischen Wachstumsmodell. Jetzt haben wir darüber schon unheimlich viel Zeit hin verbracht, das im Detail zu erläutern.
Aber vielleicht noch eine Kleinigkeit. Lässt sich daraus dann der Catch-up-Effekt ableiten? Also im Grunde genommen der Umstand, dass man eine Konvergenz der Konsumniveaus erwarten würde für verschiedene Volkswirtschaften?
Das ist die zentrale Implikation daraus oder eine der zentralen Implikationen. Zumindest so lange, wie wir unterstellen können, dass es eine globale Technologie gibt oder Technologie, technologischer Fortschritt, zumindest in der langen Frist auch global verfügbar ist, also adaptiert werden kann von nachziehenden Volkswirtschaften, dann wird es so sein, dass alle Volkswirtschaften sich letztendlich auf einem Wachstumspfad einpendeln werden, mit derselben Sparquote versehen und demselben langfristigen Konsum mit demselben langfristigen Nutzen.
Gut, das heißt, das heißt, wenn man zwei verschiedene Volkswirtschaften hat, die sich, die komplett identisch sind, mit einer Ausnahme, und die Ausnahme ist, dass die unterschiedliche Kapitalstöcke haben. Okay, dann gibt es noch einen zweiten Unterschied natürlich. Die Volkswirtschaft mit dem geringeren Kapitalstock weist natürlich auch das geringere Konsumniveau beziehungsweise das geringere Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf. Mhm. So ein Catch-up-Effekt würde dann bedeuten, dass diese kleinere Volkswirtschaft über die Zeit aufholt. Deswegen Catch-up-Effekt.
Und zwar als Konsequenz der sinkenden Grenzproduktivität letztendlich. Ne? Weniger Kapital heißt dann ja auch noch höhere Grenzproduktivität bei gegebenem Technologieniveau und damit höhere Wachstumsraten.
Genau, also beide Volkswirtschaften akkumulieren weiter Kapital, nur das zusätzliche Kapital hat bei der kleinen Volkswirtschaft einen stärkeren Effekt als bei der großen. Das ist die Idee. Okay. Gut, aber das ist ja, glaube ich, dann auch so mit das wesentlichste Problem des Modells, oder? Weil das lässt sich ja
ganz genau
empirisch nicht so richtig belegen. Also dass
das die Annahme zum einen eben, dass das ja, und dahinter steckt natürlich aber auch als weitere, also problematische Annahme, denke ich, neben der sinkenden Grenzproduktivität auch die Annahme, dass Technologie als globales öffentliches Gut anzusehen ist. Das heißt, dass jede Innovation, egal welche Region, in welchem Land sie entsteht, zumindest nach einem gewissen Zeitverlauf allen Ökonomien zur Verfügung steht und damit auch dort die Produktivität erhöhen kann.
Ja. Wobei, also ich bin auf dem Gebiet ja nicht besonders firm und so der genaue Prozess der Kapitalakkumulation, im Detail habe ich den jetzt noch nicht verstanden, aber ich finde es auch nicht so wirklich intuitiv. Also das abnehmende Grenzprodukt des Kapitals ist das eine, aber ich finde es auch nicht so besonders intuitiv, dass es der kleinen Volkswirtschaft irgendwie leichter fallen sollte, weiter Kapital zu akkumulieren. Oder leichter ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber leicht genug, um den Catch-up-Effekt zu nutzen.
Also, ja, das ist ja jetzt nicht unbedingt so. Also es ist ja nicht gesagt, dass die Akkumulation der kleineren Volkswirtschaft leichter fällt. Eher im Gegenteil, weil wo weniger an Produktion da ist, kann ich ja auch weniger an Ersparnis dann auf den Kapitalmarkt allokieren.
Genau.
Aber die Wirkung der Investitionsgüter, technologisch betrachtet, die ist eben an der Stelle noch eine andere.
Genau. Ja, aber ich meine,
ich denke, das kann man durchaus intuitiv so ein bisschen argumentieren, weil ich meine, wenn ich jetzt in einem Land zum Beispiel noch kaum Infrastruktur habe, dann ist die Wirkung einer großen Fernstraße jetzt schon eine andere als in einem Land, das bereits heute über ein sehr gut funktionierendes Fernverkehrsnetz verfügt.
Ja. Ja, da sind wir jetzt bei meinem Forschungsgebiet. Aber genau, ist ja tatsächlich so. Ne? Also da kann man ja durchaus von ausgehen.
Gut. Ja, und ja, ähnlich ist es auch, denke ich, bei privatem Produktionskapital. Wenn ich zum ersten Mal eine Fabrik irgendwo hinbaue, dann ist das schon ein anderer Effekt, als wenn ich jetzt einfach nur meine Anlagen modernisiere.
Ja.
Insofern finde ich das jetzt aggregiert betrachtet zumindest durchaus plausibel. Ob das im Einzelfall immer gilt, ist eine andere Frage, aber letztendlich betrachten wir ja immer nur den Gesamteffekt in einer Volkswirtschaft. Insofern könnten sich da ja auch die ein oder anderen Ausnahmen auch durchaus dann gegenseitig neutralisieren.
Ja. Gut, aber wir können letztendlich festhalten, dass, dass wenn man sich in der Welt ein bisschen umschaut, man eher Schwierigkeiten hat, diesen Catch-up-Effekt zu erkennen, weil größere oder reichere Volkswirtschaften, also die werden jetzt nicht aufgeholt von kleineren Volkswirtschaften in dem Maße, dass es dieses Ergebnis wirklich unterstützen Nein. würde, ne? Sondern vielleicht eher ganz im Gegenteil, also die Niveaus der, also die Konsumniveaus oder die Niveaus der Bruttoinlandsprodukte pro Kopf, die konvergieren nicht so sehr, sondern vielleicht divergieren sie sogar eher. Zumindest über bestimmte Zeitperioden oder in bestimmten Regionen. Ja,
auch je nachdem, wie man die Gruppen letztendlich identifiziert. Ne? Also wenn man jetzt verschiedene Gruppen unterteilt, gibt es ja durchaus Arbeiten, die da eine gruppeninterne Konvergenz erkennen, aber eben keine Konvergenz zwischen verschiedenen Gruppen.
Ja.
Und das wird ja dann auch als bedingte Konvergenz dann bezeichnet, wenn sozusagen eben keine globale Konvergenz herrscht zu einem eben global einheitlichen Wachstumspfad, sondern zu verschiedenen Wachstumspfaden, denen sich dann jeweils bestimmte Gruppen, also bestimmte Arten von Ländern annähern.
Das heißt, man würde zum Beispiel in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum wie der EU oder so, würde man möglicherweise konvergierende Niveaus sehen, während man zwischen der EU und einem anderen Wirtschaftsraum vielleicht eher divergierende Niveaus betrachtet.
Genau.
Ne? Je nachdem, wie man jetzt welche Räume man jetzt betrachtet.
Ja.
Genau. Ja, okay.
Ja, und das sind eben, was wir jetzt in den letzten Minuten geschildert haben, all die Unzulänglichkeiten oder Unklarheiten, die dazu geführt haben, dass dieses Modell doch im Zeitverlauf Angriffen ausgesetzt war und sich zugleich eben auch Alternativtheorien formiert haben, die eben die Annahmen des klassischen Modells in jeweils bestimmten Richtungen modifizieren. Und um jetzt endlich zu unserem Nobelpreisträger zu kommen, zu Paul Romer, lässt sich eben sagen, dass Paul Romer auch in der Hinsicht die Wachstumsmodelle modifiziert hat, indem er vor allem, als denke ich wichtigsten Beitrag, das Technologieniveau endogenisiert hat. Sprich, dass er es eben nicht mehr als konstanten Faktor betrachtet hat, der im Zeitverlauf eben zu einer gegebenen Rate wächst, warum auch immer, sondern er sich auch im Modell mit überlegt hat und das auch erklärt hat, wie technologischer Fortschritt eigentlich zustande kommt. Und der Modellzusammenhang, den er dazu aufgestellt hat, ist, wie schon gesagt, eine leicht abgeänderte Variante des neoklassischen Modells. Grundsätzlich haben wir auch hier einen Sektor, der Output generiert, im Sinne von Endprodukten, die dann entweder verkonsumiert werden können oder als Kapitalgut eingesetzt werden können. Wir haben als Produktionsfaktoren ebenfalls Kapital und Arbeit, aber wir haben jetzt auch noch einen dritten Produktionsfaktor und das sind Zwischenprodukte. Also Güter, die entweder, Rohstoffe wären es in dem Fall nicht, aber eben Güter, die keine Endprodukte darstellen. die also nicht an die Haushalte gehen oder als Maschinen an die Unternehmen, sondern eben im Zuge der Wertschöpfungsketten noch weiter verarbeitet werden. Ja, mhm. Zum Beispiel in der Automobilwirtschaft irgendwelche Autoteile, also Zubehör sozusagen zu Produkten, die selber eben noch keine Endprodukte darstellen.
Ja, und Maschinen könnten das nicht sein? Sind das nicht irgendwelche beliebigen Vorleistungen?
Maschinen insofern nicht, weil die würden wir unter Kapital subsumieren. Kapital wären ja Investitionsgüter. Ja. Die Investitionsgüter hätten ja die Eigenschaft, dass sie jetzt nicht direkt weiterverarbeitet werden im Produktionsprozess. Aber zugleich stellen sie auch keine Konsumgüter dar. Hm. In der Hinsicht würde man eben sagen, sie sind Investitionsgüter. Die erhöhen die Produktionskapazitäten, ohne eben verkonsumiert werden zu können oder direkt weiterverarbeitet werden zu können.
Ja.
Das ist eben auch durchaus ein eigenständiger Beitrag des Roma-Modells, dass er eben diese dritte Kategorie an Gütern noch einführt, die Zwischenprodukte. Und in der Hinsicht ist es so, dass die Zwischenprodukte, anders als Arbeit und Kapital, nicht zu einem Gesamtprodukt aggregiert werden. Also wir haben jetzt nicht nur eine Bezeichnung für Zwischenprodukte, sondern es wird explizit zwischen verschiedenen Arten von Zwischenprodukten unterschieden, die wiederum aggregiert dann mit die Produktion bestimmen. Die Aggregation sieht dann so aus, dass die Güter nicht einfach aufsummiert werden in der Produktionsfunktion, also die einzelnen Zwischenprodukte, sondern diese Zwischenprodukte sind multiplikativ letztendlich miteinander verknüpft.
Mhm.
Oder zum Teil auch nicht direkt multiplikativ, sondern im Rahmen einer CES-Funktion miteinander verknüpft.
Okay. Also CES ist Constant Elasticity of Substitution, ja. Also eine bekannte Funktion, die eine konstante Substitutionselastizität aufweist. Müssen wir jetzt nicht unbedingt weiter erklären, aber Substitutions-
und auch konstante Skalenerträge.
Nicht unbedingt in der allgemeinsten Form gibt es einen Parameter, um die Skalenerträge zu regeln, aber in der üblichen Form
konstante Skalenerträge. In der üblichen Form und in der Tat in dem Modell in der Tat auch immer mit konstanten Skalenerträgen versehen. Genau.
Also Substitutionselastizität ist also wenn du aus der Produktionsfunktion die Faktornachfragen ableitest, kannst du zeigen, dass die Substitutionselastizität konstant ist und die Substitutionselastizität, das ist die relative Änderung einer relativen Einsatzmenge zweier Produktionsfaktoren relativ zur relativen Änderung des relativen Preises dieser beiden Produktionsfaktoren.
Es also ist nicht ganz ausgedrückt einfach. Ausgedrückt unheimlich schwer zu erklären.
ja, allerdings. Aber gut, tut jetzt auch nicht also glaube ich jetzt nicht viel zur Sache, ne?
Also genau, es ist einfach eine bestimmte Form, um die Zwischenprodukte miteinander zu verknüpfen. Und eine Konsequenz dieser spezifischen Form ist aber, dass ein Anstieg in der Anzahl an verschiedenen Arten von Zwischenprodukten der Produktivität zugutekommt. Das heißt, es macht einen Unterschied dann sozusagen, ob ich eine große Menge von nur einer Art von Zwischenprodukt vorliegen habe oder jeweils kleine Mengen von sehr vielen verschiedenen Arten von Zwischenprodukten. Ja. Im letzteren Fall erhalte ich einen Produktivitätsbonus. Das kann man sich so erklären, dass diese Zwischenprodukte untereinander eben auch keine perfekten Substitute sind, sondern nur begrenzt austauschbar. Das drückt diese CES-Funktion aus. Das heißt, sie üben letztendlich zum Teil auch komplementäre Funktionen aus. Und dass jedes neu hinzukommende Zwischenprodukt eben eine Funktion bereitstellt, die anderen vorhandenen Zwischenprodukte noch nicht bereitstellen konnten.
Das heißt, es gibt eine Love for Variety oder Preference of Diversity zwischen den verschiedenen Zwischenprodukten, die geregelt wird über einen Parameter in der CES-Funktion.
Genau, eine Konsumtheorie würde man sagen, ist eine Love of Variety. Also wenn ich als Haushalt über eine große Anzahl an verschiedenen Endprodukten verfügen kann, dann macht mich das glücklicher. Und genauso trägt es in diesem Kontext der Produktionsfunktion zu einem Anstieg der Produktivität bei.
Ja.
Das ist im Grunde dann auch der Mechanismus, der in diesem Modell dann zu Wachstum führt. Wir haben auf diese Weise technologische Entwicklung endogenisiert über Innovationen im Bereich der Erfindung von neuen Zwischenprodukten. Und um diese Erfindung dann auch wiederum ins Modell einfügen zu können, wird ein weiterer Sektor definiert, der sogenannte Forschungssektor. In diesem Forschungssektor wiederum werden letztendlich Patente generiert, Patente über neue Arten von Zwischenprodukten, die dann wiederum über einen Patentmarkt verkauft werden können und als konkretes Zwischenprodukt gefertigt und in der Produktion des Endprodukts eingesetzt werden können.
Das heißt, die Anzahl der Zwischenprodukte ist endogen.
Genau.
Okay.
Genau, und die steigt im Zeitverlauf, je mehr Innovation, je mehr Patente ich im Zeitverlauf generiert habe, umso höher ist die Anzahl an verfügbaren Zwischenprodukten, umso höher dann eben über den Mechanismus, den wir gerade erklärt haben, auch die Produktivität in der Herstellung von Endprodukten. Und das ist im Grunde auch schon der ganze Wachstumsmechanismus. Und das Entscheidungskalkül für die Haushalte ist dann eben nicht länger nur die Frage, inwieweit ich meinen temporalen Konsum gestalte. Das heißt, nicht nur die Frage, ob ich jetzt eher konsumiere oder spare, damit eben Einkommen zwischen Konsumgütern und Kapitalgütern aufspalte, sondern auch die Frage, wo ich den Faktor Arbeit letztendlich einsetze. Setze ich ihn in der Produktion der Endprodukte ein oder im Forschungssektor?
Ja.
Wenn ich den Faktor Arbeit eher im Forschungssektor einsetze, trage ich zur Innovationstätigkeit bei. Also ich habe dann einfach eben mehr Forscher rumlaufen. Dadurch kann ich schneller neue Patente generieren. Dadurch komme ich schneller auf eine größere Anzahl an Zwischenprodukten. Damit kann ich dann eben auch in der Konsequenz meine Produktion der Endprodukte stärker steigern.
Ja.
Das heißt, es macht wachstumstechnisch Sinn, zunächst mal Arbeitskräfte vom Final Product Sektor, also von der Produktion der Endprodukte abzuziehen und in den Forschungssektor umzuleiten. Mhm.
Also Forschung, wir hatten das gerade bei Solo, hatten wir ja besprochen, was Ersparnis letztendlich ist, also Verzicht auf Konsum in der Gegenwart zugunsten eines Zukunftskonsums. Ist bei der Forschung ja ganz ähnlich, ne? Also Leute, die nicht eingesetzt werden oder ganz allgemein Ressourcen, die nicht eingesetzt werden, um Konsumgüter für das Jetzt zu produzieren, sondern dafür, um technologisches Wissen zu generieren, um das dann in der Zukunft zu nutzen bei der Produktion von irgendwelchen Konsumgütern, ist ja auch ein indirekter, ist es nicht ganz so wie Sparen, sondern eher ein indirekter Verzicht auf Gegenwartskonsum. Mhm. Und natürlich behaftet mit Unsicherheit.
Ja.
Also eine Ersparnis, gegeben eines sicheren Zinssatzes, wäre ja relativ sicher, während Forschungsergebnisse eher unsicher sind. Ne? Also es hat dann auch viel mit Glücksspiel zu tun. Aber der Mechanismus ist ja ein ähnlicher.
Genau. Jetzt bleibt im Grunde am Schluss noch nur noch die Frage zu klären, warum dieses Wachstum, das Modell generiert, auch wirklich persistent ist. Also dass es sozusagen auch bis in alle Ewigkeit in diesem Modell zu Pro-Kopf-Wachstum kommen kann. Und da ist letztendlich der entscheidende Faktor, dass die Generation von neuem Wissen, von Patenten, auch abhängig davon ist, wie viel Wissen schon vorhanden ist. Das heißt, mathematisch ausgedrückt, die Änderungsrate im Wissen ist eine Funktion, die positiv vom aktuellen Wissensbestand abhängt. Das hat eben im Grunde zur Konsequenz, dass wir nicht nur immer produktiver werden im Zeitverlauf in der Produktion der Endprodukte, sondern auch in der Generierung von neuem Wissen. Je mehr Wissen schon da ist, umso leichter fällt es uns, noch mehr Wissen zu generieren. Das ist die implizite Annahme an diesem Modell. Mhm. Wenn das erfüllt ist, können wir anhand dieser zunehmenden Wissensakkumulation oder der zunehmenden Akkumulation von neuen Arten von Zwischenprodukten auch persistentes Wachstum pro Kopf generieren.
Ja, also das natürlich. Ich meine, in der letzten Folge haben wir noch über das Problem der Themenfindung zu Beginn der Promotion gesprochen und so, ne? Das ist in dem Zeitraum, also ich als frisch gebackener Diploma hatte damals das Gefühl, es gibt schon so viel Forschung da draußen, so viel, was man lesen könnte. Da ist es jetzt richtig schwer, noch dazwischen irgendwo die Lücke zu finden, wo ich mich jetzt da ein bisschen austoben könnte. Also zumindest so gesehen wird es auch ein bisschen schwieriger, weiteres Wissen zu generieren, umso mehr Wissen es schon gibt. Aber gut, unterm Strich ist vielleicht eine plausible Sichtweise.
Ja, wobei, gut, in dem Kontext geht es ja auch nicht unbedingt um Dissertationen, sondern schon konkret um echte Produkte sozusagen, die dabei entstehen sollen.
Ja klar, aber da wäre es ja eventuell vergleichbar, könnte ich mir vorstellen, ne? Wenn du versuchst, irgendwie bestimmte Fertigungsmethoden weiterzuentwickeln, nachdem sich da jahrzehntelang schon Leute irgendwie den Kopf drüber zerbrochen haben und so.
Ja, das ist im Grunde dann die grundlegende Frage dahinter, ob es sowas wie begrenzten Ideenvorrat gibt. Ne? Mhm. Dieses Modell würde sagen, nee, den gibt es nicht. Also im Grunde kann jeder Gedanke auch zu einem weiteren neuen Gedanken führen. Das wäre so die These dahinter. Und es gibt keinen Endpunkt sozusagen. Es gibt keinen Punkt, wo wir alles wissen. Und deine Argumentation geht ja so ein bisschen in die andere Richtung, dass wir sagen, es gibt im Grunde auch nur begrenzten Vorrat an potenziellen Ideen und der ist irgendwann ausgeschöpft und dann können wir nicht mehr weiter wachsen.
Ja, also genau genommen war mein Punkt eher der, dass es schwer ist, dann noch die Möglichkeiten für weitere Ideen zu finden. Gar nicht mal so sehr, dass es diese Möglichkeiten einfach per se nicht mehr gibt oder dass es weniger Möglichkeiten gibt. Aber schwer zu sagen.
Ich würde halt argumentieren, dass die jüngere Geschichte ja schon irgendwie zeigt, dass jede neue Erfindung die Leute überhaupt erstmal wieder auf neue Ideen gebracht hat. Ne? Also oder beziehungsweise gewisse Folgeerfindungen wären ja ohne die große originäre Revolution gar nicht denkbar. Wenn wir jetzt irgendwie an die Dampfmaschine denken zum Beispiel.
Ja.
Oder auch an das Internet. Ich meine, ohne Internet macht es auch keinen Sinn, sich über Online-Dienstleistungen Gedanken zu machen, logischerweise. Ja. Das heißt, diese Art von Innovation setzt ja erstmal das Vorhandensein einer Vorgängerinnovation voraus. Mhm. Und so denke ich, könnte es in der Zukunft auch durchaus weitergehen. Ob dann irgendwann sozusagen ein Endpunkt erreicht ist und man alles gedacht und umgesetzt hat, was man nur denken kann, das können wir letztendlich nicht wissen, denke ich.
Vielleicht durch Naturgesetze irgendwie.
Ja. Weil wir die ja auch noch nicht komplett kennen. Ne? Also auch da können wir potenziell immer wieder auf Neues stoßen, was uns dann wiederum zu praktischen Innovationen anregt, auf die wir vorher gar nicht hätten kommen können, weil wir das Gesetz dahinter gar nicht begriffen haben.
Ja, ich meine, selbst die begrenzte Leistungsfähigkeit eines Menschen wird dann vielleicht auch irgendwann weniger wichtig, wenn es sowas wie wirklich ausgefeilte KI gibt oder so, ne? Also künstliche Intelligenz, die dann wahrscheinlich multiplizierend wirkt, ne? Also wo die Grenzen, die dem Menschen gesetzt sind, gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, ne? Weil der Mensch dann vielleicht gar nicht mehr der entscheidende Faktor ist, sondern nur der initiale Auslöser, also derjenige, der die erste KI schafft. Und darüber hinaus entsteht dann ein Prozess, der sich vielleicht vom Menschen löst oder so. Gut, also davon habe ich keine Ahnung, das ist jetzt nur eine vage Vermutung. Naja, gut. Machen wir vielleicht mal weiter mit dem Modell.
Ja, im Grunde wäre es das eigentlich auch schon. Das erklärt so die wesentlichen Aspekte. Und die zwei entscheidende Features aus meiner Sicht sind eben, dass technologischer Fortschritt endogen erklärt wird. Und insofern seine Geschwindigkeit auch in seiner Variation mit erklärt werden kann. Also die Logik wäre eben dann, dass solche Volkswirtschaften schwächer wachsen, die weniger Mittel in Forschungssektor allokieren. Was eben auch erklären könnte, warum es jetzt nicht zu einer globalen Konvergenz kommt. Und aber eben auch die Tatsache, dass wir im Forschungssektor steigende Skalenerträge aufweisen. Also eben nicht durchweg konstante Skalenerträge, weil da eben, wie gesagt, die Geschwindigkeit der Innovation schon vom vorhandenen Wissensstock abhängt.
Ja, nicht nur steigende Skalenerträge im Forschungsbereich selber, ne, sondern auch in all den Industrien, die dann die Ideen oder dieses technologische Wissen verwenden, um die um die Endgüter zu produzieren. Ne? Also
das nicht direkt. Also in der Endproduktion als solcher herrschen nach wie vor konstante Skalenerträge, bei gegebener Anzahl an Zwischengütern allerdings. Ne? Also wir haben ja sinkende Grenzproduktivitäten in allen Faktoren, auch in den Zwischengütern in der Endproduktion. Ich meine, wenn du jetzt konstante Skalenerträge so definierst, wie du es üblicherweise tust, dass eben eine Verdopplung aller Produktionsfaktoren, aller vorhandenen Produktionsfaktoren zu einer Verdopplung des Outputs führt, dann ist diese Definition an der Stelle erfüllt. Also in der Hinsicht haben wir bei gegebenen Bestand an Faktoren oder gegebener Anzahl an Zwischenprodukten, genauer gesagt, auch konstante Skalenerträge. Das Ganze wird natürlich dann dadurch wieder aufgeweicht, dass die Anzahl an Zwischenprodukten auch wiederum im Zeitverlauf steigt.
Okay. Also ich hatte, gut, vielleicht muss ich mir diese ganze Nobelpreiskomitee-Beschreibung nochmal in Ruhe durchlesen, aber die hatten geschrieben, dass im Kontext dessen, was Roma gemacht hat, unvollkommene Konkurrenz eine große Rolle spielt.
Ja.
Und also Markt
bzw. Monopol macht. Aber nicht in der Produktion der finalen Güter, sondern in dem Fall in der Tat, was den Handel mit Patenten anbelangt.
Okay.
Oder konkret im Zwischenproduktsektor müsste man eigentlich sagen, weil die Zwischenprodukte repräsentieren ja letztendlich die Patente. Und da ist es in der Tat so, dass wir dann letztendlich monopolistische Konkurrenz haben, weil jedes Unternehmen sozusagen an seinem Patent bastelt im Forschungssektor, sein spezifisches Zwischenprodukt neu entwickelt und dieses spezifische Zwischenprodukt dann wiederum vermarktet.
Ja.
Und gut, da jedes Unternehmen in der Hinsicht eben Monopolist im Blick auf sein Zwischenprodukt ist, aber zugleich natürlich zumindest eine begrenzte Substituierbarkeit zu anderen Zwischenprodukten herrscht, haben wir auf diesem Markt, also auf dem Markt für Zwischenprodukte, monopolistische Konkurrenz.
Ja. Okay, gut. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen Frage der Modellierung, ne? Aber also ich meine, was ja einleuchten dürfte, ist, dass du in Branchen oder in Industrien, wo ja technologisch fortgeschrittene Produkte produziert werden, also irgendwie irgendein Hightech-Kram, was auch immer. Ne? Da geht eine Unmenge von, also du hast steigende Skalenerträge oder Größenvorteile, könnte man sie auch nennen, oder sinkende Durchschnittskosten, weil um die erste Einheit zu produzieren, musst du erstmal eine Menge aufwenden. Also du hast sehr hohe Fixkosten, weil du erstmal die entsprechende Idee oder Technologie entwickeln musst. Mhm. Aber die Replikation oder Replizierung, wie sagt man, die Produktion jeder weiteren Einheit, also der zweiten, dritten und so weiter Einheit, ist dann relativ günstig. Ne? Also viele, ich meine, nehmen wir ein Elektroauto oder so. Ne? Also eine komplett neue Antriebstechnologie, die musst du erstmal entwickeln. So, da hast du eine Menge versunkene oder eine Menge Fixkosten. Und wenn du die Technologie einmal hast, wenn du in der Lage bist, das erste Elektroauto zu bauen, also natürlich gibt es Elektroautos, ne, aber nehmen wir irgendeinen beliebigen Technologiestand oder so. Wenn du in der Lage bist, ein Elektroauto der so und so vielten Generation zu bauen, dann hast du schon unheimlich hohe Kosten gehabt. Das sind dann die Fixkosten. Und die Anfertigung jedes weiteren Autos ist dann relativ günstig, weil du die Idee ja nicht. Die musst du ja nicht neu generieren, ne, sondern das technologische Wissen, das hast du dann. Und umso mehr Einheiten produziert werden, in diesem Beispiel Elektroautos, desto besser verteilen sich diese fixen Kosten auf die produzierten Einheiten. Und deswegen sprechen wir da von Größenvorteilen beziehungsweise steigenden Skalenerträgen. Ne, also der Einfachheit halber, sagen wir mal, du hast eben sehr hohe Fixkosten und konstante Grenzkosten. Ne, also das, was jedes weitere Auto kostet, diese Kosten sind konstant, dann hast du eben monoton fallende Durchschnittskosten. Und wenn das die Kostenstruktur einer Industrie ist, dann muss das entsprechende Unternehmen einen Preisaufschlag verwenden. Also der Preis muss dann über den Grenzkosten liegen. weil die Durchschnittskosten über den Grenzkosten liegen und um eben keinen Verlust zu generieren, muss der Preis über den Durchschnittskosten und somit dann auch über den Grenzkosten liegen. So, und dann hast du eben unvollkommene Konkurrenz. Ne? Also bei vollkommener Konkurrenz würde der Preis den Grenzkosten entsprechen.
Ja.
So, aber in solchen Industrien mit sehr hohen Fixkosten und mit steigenden Skalenerträgen, da kann das, ja, da geht das eben nicht. Das heißt, in dem Kontext hast du zwangsläufig viel mit unvollkommener Konkurrenz zu tun. Und außerdem musst du ja im Bereich von, außerdem musst du beim Generieren von technologischem Wissen auch viel mit Externalitäten zu tun haben. Ne? Weil,
ja.
Also irgendwer muss ja das technologische Wissen erstmal generieren und
genau,
irgendwie
das
mit
im Grunde
den Ideen.
Eben der Aspekt, den ich auch schon erwähnt hatte, dass eben die Wissensgenerierung vom aktuellen Wissensbestand abhängen. Dann eben nicht nur dem aktuellen Wissensbestand des konkret forschenden Unternehmens, sondern des gesamten Wissensstocks in der Ökonomie. Ja. Dass letztendlich eben die Externalität, die in der Wissensgeneration dann auch implizit im Modell angenommen wird, dass zwar schon jedes Unternehmen für sich allein forscht und auch die Erträge aus der Forschung, also die Patente, für sich allein als Einnahmen reklamiert und dann über entsprechend spezialisierte Zwischenprodukte vermarktet, aber zugleich vom Wissensstock der gesamten Ökonomie, also allen anderen Unternehmen, mit profitiert.
Und ja.
Genau, und daraus kommt dann auch nochmal wiederum, hatte ich noch nicht erwähnt, eine Aussage über die Wohlfahrtsmaximalität des Wachstums ableiten. Und zwar dürfte es dann unter den normalen Bedingungen einer Marktwirtschaft so sein, dass im Grunde das Wachstumsoptimum nicht erreicht wird. Das und zwar deshalb nicht, weil in der Ökonomie zu wenig geforscht wird. Und warum wird zu wenig geforscht? Weil die Unternehmen zwar die privaten Erträge aus der Forschung in ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen, aber eben nicht die allgemeinen externen Erträge, die darin beruhen, dass eben über den steigenden zukünftigen Wissensstock auch wiederum in der Zukunft produktiver geforscht werden kann.
Genau. Also ich weiß nicht, ob wir da an anderer Stelle schon mal was zu gesagt hatten, aber mit Externalitäten oder externen Effekten meinen wir eben Effekte, die für das einzelne Wirtschaftssubjekt die das einzelne Wirtschaftssubjekt eben nicht betreffen und somit in die Entscheidung dieses Wirtschaftssubjektes nicht einfließen, aber eben andere Teile der Gesellschaft. Ne, also man kann positive Externalitäten und negative Externalitäten haben und eine positive oder eine typische negative Externalität wäre zum Beispiel Umweltverschmutzung. Also ein Unternehmen produziert was auch immer, emittiert dabei Kohlenstoffdioxid oder ja, es muss irgendwas in den Fluss gepumpt werden oder ich weiß es nicht, aber irgendwie entstehen der Gesellschaft Kosten, die von dem Unternehmen selber gar nicht getragen werden müssen. Und dann stellt das eine negative Externalität dar, ne? Weil der Gesellschaft Kosten entstehen, die von dem Unternehmen nicht getragen werden müssen und somit von dem Unternehmen auch nicht bei der eigenen Entscheidung mit berücksichtigt werden. So, und so eine negative Externalität führt dann dazu, dass auf dem entsprechenden Markt eine zu große Menge gehandelt wird. Und eine positive Externalität, wie zum Beispiel das Generieren von technologischem Wissen, das dann auch andere nutzen können, das führt dann eben dazu, dass eine zu geringe Menge gehandelt wird. Weil der positive externe Effekt eben nicht berücksichtigt wird. Und solange er auch nicht irgendwie internalisiert wird, durch zum Beispiel staatliche Intervention, ist die gehandelte Menge, die tatsächlich gehandelte Menge eben aus gesamtgesellschaftlicher Sicht zu gering.
Ja, umgekehrt wäre es halt bei den negativen Externalitäten, dass da zu viel davon bereitgestellt wird, weil eben der zusätzliche externe Schaden in der Produktion nicht berücksichtigt wird.
Ja, genau.
Ja, in dem Fall würden wir eben von einer positiven Externalität sprechen, also Forschung wäre mit positiven Externalitäten verbunden und diese externen Nutzen würde annahmegemäß eben in der Investitionsentscheidung nicht berücksichtigt, wodurch sozusagen zu wenig von dem Gutwissen bereitgestellt wird.
Hm. Gut.
Ja, das heißt, damit hätten wir eigentlich auch schon alle Aspekte des Modells abgehandelt. Ist natürlich nicht das einzige endogene Wachstumsmodell. Also endogen heißt zunächst mal, dass eben der technische Fortschritt endogen ist oder im weitesten Sinne auch der Wachstumsmechanismus endogen. Es gibt auch noch andere endogene Wachstumsmodelle, unter anderem von Lucas, die eher stärker den Faktor Bildung und nicht so sehr Forschungswissen ins Zentrum rücken. Aber grundsätzlich ist es eben schon so, dass der Faktor Wissen, Bildung als solcher in all diesen Modellen eine gewisse Rolle spielt. Und das ist, denke ich, dann schon ein deutlicher Vorzug gegenüber den neoklassischen Modellen, dass das Wissen da eben jetzt hier jetzt nicht mehr von Himmel fällt, sondern eben bewusst auch als Entscheidung der Wirtschaftsobjekte mitmodelliert wird, sodass eben auch ein zu geringes Wachstum auf Fehlallokationen in diesem Bereich zurückgeführt werden kann.
Gut, das heißt, das wäre im Wesentlichen das, was zu Roma zu sagen wäre. Und Nordhaus ist ja auf einem ganz ähnlichen Gebiet unterwegs, also auch in der Makroökonomie, beziehungsweise genauer genommen in der Wachstumstheorie. Ja, und die teilen sich jetzt diesen Preis und Nordhaus, wirst du ja gleich noch erklären, hat was...
Ich überlege, ob wir das jetzt wirklich noch anreißen wollen.
Achso, ich weiß nicht, wie spät es ist.
Ist jetzt wohl nach neun.
Ja gut, ich weiß auch nicht, wie viel...
Ja, da müssen wir noch so ein bisschen weiter ausholen. Also der Grundgedanke von Nordhaus war eigentlich, dass man eben nicht nur das reine Wirtschaftswachstum modelliert, sondern auch die Rückwirkungen auf das Klima mit berücksichtigt, die man im Grunde eben in dem Fall noch neoklassisches Wachstumsmodell mit einem naturwissenschaftlichen oder mehr oder weniger naturwissenschaftlichen Klimamodell merged. Und die Feedback-Effekte, also die Querbeziehungen zwischen Ökonomie und Klima, explizit über bestimmte Gleichungen mitmodelliert.
Das heißt, die ökonomische Aktivität hat einen Effekt auf das Klima und das Klima wiederum hat einen Effekt
auf die Emissionen von Treibhausgase und umgekehrt hat das Klima einen Effekt auf die ökonomische Wohlfahrt und oder die Produktion, das ist auch noch eine Frage, die wir vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen vertiefen können, dann, ob es zu sagen um einen unmittelbaren Einfluss auf den Nutzen der Konsumenten geht oder auch um einen Einfluss auf die Produktion über eine Schädigung zum Beispiel der gesamtwirtschaftlichen Produktivität.
Das, gut, wir hatten letztes Jahr, als wir die Nullnummer aufgenommen haben, hatten wir uns ja mit den Preisen von 2017 auseinandergesetzt und da hatte ja den Sveriges Riksbankpreis hatte Richard Thaler bekommen für seine Forschung im Bereich der Verhaltensökonomik. Da hatten wir gesagt, gut, Verhaltensökonomik ist das ist so ein Gebiet, das ist im Moment, das passt zum Zeitgeist, das ist nicht verwunderlich, dass jemand aus dem Bereich den Preis bekommt. Bei Nordhaus ist es wahrscheinlich ganz ähnlich, ne? Also jemand, der jetzt im frühen 21. Jahrhundert zu Klimawandel forscht, der hat vielleicht grundsätzlich schon recht gute Chancen auf einen Nobelpreis. Gegeben natürlich der seines Impacts und so weiter.
Ja. Wobei ihn auch sicherlich schon früher hätte bekommen können. Aber es passt natürlich trotzdem sehr gut rein in die derzeitige Situation, das stimmt schon.
Ja, gut, ist ja auch nicht komplett neu, das ganze Thema, ne? Und ich hatte mich gefragt, also dass Roma und Nordhaus im selben Jahr zusammen den Preis bekommen, ist jetzt alles andere als verwunderlich, denke ich mal, ne? Weil es tatsächlich gut zueinander passt. Meine erste Überlegung war, ja gut, vielleicht war Nordhaus so der eigentliche gewünschte Preisträger und dann hat man Roma noch dazugenommen, einfach weil Nordhaus seine Forschung ein bisschen besser in den Zeitgeist passt und Klimawandel und so und das von Roma ist vielleicht eher zeitunabhängig, ne? Das könnte man auch noch mal ein paar Jahre rausschieben.
Wobei Roma auch ja schon länger im Gespräch war und insofern, glaube ich, hat man das eben genutzt, um das eben auch zu kombinieren an der Stelle.
Ja, ich glaube, einer von den beiden ist ja auch schon etwas älter, ne? Einer von den beiden ist, glaube ich, schon Ende 70 oder so oder Mitte 70. Ich weiß nicht, welcher von den beiden das jetzt ist.
Ich hätte jetzt gedacht, beide, aber.
Ja, gut, jung sind die beide nicht mehr, aber der eine ist in seinen 60ern, glaube ich. Der andere ist ich glaube, 10, 12 Jahre älter nochmal. Gut, aber ist auch nicht weiter wichtig. Ich hätte zu Nordhaus jetzt auch nicht besonders viel zu sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir können uns ja dann überlegen, ob wir da überhaupt nochmal weiter drauf eingehen. Das Wesentliche haben wir gesagt. Also er hat sich eben mit den Auswirkungen befasst zwischen ökonomischer Aktivität und Klimawandel. Das sind eben Auswirkungen
in zwei Richtungen. Aspekt fände ich vielleicht noch, wie man ökonomische Schäden durch Klimawandel erfassen kann, also sowohl empirisch als auch in solchen Modellen und was für Kontroversen es in dem Bereich gibt. Das fände ich durchaus nochmal einen spannenden Aspekt, den man vielleicht nicht unbedingt in der nächsten Folge, aber auch sonst irgendwie in weiteren, späteren Folgen beleuchten könnte.
Ja. Gut. Ja, dann dann belassen wir es für heute dabei.
Ja.
Und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwann anders nochmal unterbringen.
Genau. Okay.
Ja. Ja, gut, machen wir es so. Dann bedanken wir uns erstmal fürs Zuhören und wir melden uns dann demnächst wieder.
Ja.
Okay, alles klar. Tschüss. Jo,
bis dann.